Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Nach circa einem Monat Pause melden wir uns bei Shortleg zurück mit der Masters-Analyse und der Vorschau auf die Q-School 2021. Marvin van Bommelname, herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe. Mit dabei heute, wie immer, mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hi Kevin.
Hallo Marvin, ich habe dich schon vermisst.
Ebenso. Und auch den Shorty haben wir vermisst. Hi Shorty.
Hallo in die Runde.
Und wir haben heute nicht nur einen Kevin mit dabei, sondern auch einen zweiten Kevin. Heute externer Gast bei Shortleg, Kevin Münch. Hi Kevin.
Hallo zusammen. Wir haben vorher aber IQ gemessen, also es ist okay. Zwei Kevins, das lässt sich halbwegs.
Hey, jetzt bleib mal ganz ruhig.
Feuer direkt los, direkt von der Einleitung geht's hier rund. Ja, über Kevin Münch reden wir ausführlich im Block Nummer 3. Am Anfang natürlich die Masters-Analyse frisch zu Ende gegangen, das TV-Turnier in Milton Keynes, dann natürlich Mittelblock die Q-School-Vorschau von uns und dann, wie ihr es gewohnt seid, am Ende dann der Spielerteil zu unserem heutigen Gast. Ihr könnt den Shortleg-Podcast weiterhin hören auf zum Beispiel Spotify, Apple und Google Podcast. Gerne natürlich weiterhin abonnieren und bewerten. Und auch eine kleine Neuerung aber heute mit dabei, dazu später mehr. Ja, dann gehen wir rein ins Masters, Kevin. Hätte jemand vorher gesagt zu dir, Johnny Clayton wird das Turnier gewinnen. Was hättest du dazu gesagt?
Welchen Kevin meinst du?
Stimmt, da muss ich mich dran gewöhnen. Sehr gut.
Ich wusste es.
Sehr gut.
Danke, Kevin 1.
So, da muss ich wie die Caller sagen, ne? Wenn wir zwei gleiche Spiele haben, immer den, wenn das ein Leck anfängt, Michael Smith oder Michael van Gerven, dann Kevin Barth, it's you to throw first.
Thank you. Also hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass Johnny Clayton das Masters gewinnt. Letztendlich standen ja da auch zwei Spieler im Finale, die, wenn es letztes Jahr, also die mit der ursprünglichen 16er-Form gar nicht dann dieses Jahr dabei gewesen wären. Johnny Clayton, immer wieder mal ein Spieler, der ja ab und zu mal einen raushaut, wo du so denkst, kommt er jetzt? Ist jetzt so der Durchbruch da, der, glaube ich, auch beim World Cup mit Gavin Price eine gute Figur gemacht hat. Aber dass der das mal bei einem Turnier von Anfang bis zum Ende durchzieht und wirklich permanent hohe Werte spielt und sich das absolut verdient, das habe ich so nicht kommen sehen. Nein.
Shorty, zurück nur ein Shorty hier heute mit dabei. Mervyn King war sein Finalgegner. Also der reitet aktuell ja auch schon eine ordentliche Welle, muss man sagen.
Also eine ordentliche Welle ist schon fast untertrieben. Das ist ja fast ein Orkan, die der alte Mann sozusagen am Dartboard da entfachen kann, da mit 54 Jahren und der Komplettumstellung wieder in den Job Fuß zu fassen, effizienter zu trainieren, neues Equipment und dann diese Leistungssteigerung permanent halten zu können, ist schlicht und einfach ergreifend beeindruckend. Dass er weiterhin so schwer über die wirkliche letzte Ziellinie rennen kann, das ist wieder so ein Terry Jenkins-Syndrom bei Mervyn King. Also das ein oder andere Finale hätte er bisher nicht besser bestreiten können, aber irgendwie scheint mir so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Ich bin im Finale und dann vergesse ich das Scheißding zu gewinnen. Trotzdem Hut ab vor Mervyn King zurzeit.
Das definitiv. Kevin Barth hat es schon angesprochen, 24 Spieler dieses Jahr dabei. Die Frage an Kevin Münch in dem Fall, wie fandest du das, dass man jetzt so kurzfristig das Masters-Feld dann nochmal erhöht hat von den 16 auf die 24?
Ach, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Also ich finde es ganz interessant, auch mal Leuten eine Chance zu geben, die jetzt vielleicht aus der Top 16 gerade rausgefallen sind oder sich gerade in der Saison da hochgekämpft haben. Und man hat es ja gesehen jetzt mit Johnny Clayton und Mervyn King, dass auch Leute, die jetzt nicht in den Top 16 sind, auch so ein Ding gewinnen können. Und ich muss sagen, Respekt vor Johnny Clayton, gerade auch im ersten Spiel gegen Van Gerven, das letzte Leg so zu eröffnen, ist schon echt eine krasse Nummer. Und ja, Mervyn King, müssen wir nicht viel zu sagen, der spielt im Moment richtig stark und von dem, wenn der so weiterspielt, werden wir auch dieses Jahr noch ein bisschen was hören.
Ich meine, Johnny Clayton, das war ja dann auch die Geschichte, dass er 4 seiner 5 Matches dann auch im allerletzten Leg gewonnen hat und kein Leg schlechter als 15 Darts gespielt hat. Da waren dann auch, glaube ich, 2 Zwölfer dabei, ein 126er dann im Viertelfinale, der Check gegen James Wade, glaube ich, wo er eine Doppelquote von 91% hingelegt hat, was ein Rekord über Best of 19 war. Im Finale hat er dann, was hat er gespielt? 104, also mehrere dreistellige Averages. Das sind die Zahlen, die das, denke ich, nochmal gut untermalen, dass Johnny Clayton einfach sehr, sehr gut drauf war. Und gegen James Wade, das war noch eine Geschichte, als er da 6-9 hinten war und die nächsten 4 Legs einfach in 50 Darts gewinnt. Er braucht nur 50 Darts für 4 Legs. Das ist ein 120er Average dann, um dieses Match dann noch zu drehen.
Ja, nicht nur das, er ist in dem Spiel ja auch komplett hinterhergerannt. Also er lag ja von vornherein zurück. Und sich dann so reinzukämpfen und dann das Spiel noch so zu bestreiten, ist schon echt eine Kunst.
Und vor allem, was ja auch noch dazu kam, war die 91% Doppelquote. Also das war ja ein Rekord für ein Best of 19 Match, Shorty. Also 91% bei so einer langen Distanz, das ist ja... Ich hab's vorher noch nie gesehen, klar, ist ein Rekord, aber auch nicht in der Nähe. Also 80% ist ja auch super selten. Also 91%, das ist ja eine richtige Ansage.
Ja, absolut. Das ist 93% Stehpoller auf der Bühne haben. Ja, nur einen einzigen Fehler in dieser ganzen Zeit auf dem Doppel zu machen, ist einfach imposant und muss sich angefühlt haben wie Karamell, was den runterläuft am Bein. Also ganz, ganz sexy. Das war einfach auch von ihm selber sicherlich so nicht erwartet. Und dann hat er einfach laufen lassen. Er hatte eine unfassbare Sicherheit auf dieser Doppel, die er sich immer wieder selbst bestätigt hat. Also ich stand in Flammen. Ich habe das auch so in der Konsequenz auf diese Distanz auch noch nicht gesehen. Also das ist wieder mal, dieses Prädikat, Ausrufezeichen, was passiert alles ohne Publikum? Welche Spieler kommen da aus dem Knick? Genau wie Kevin sagt, sie geben der 16 plus nochmal so eine Chance und am Ende haben wir die 20 gegen die 18 im Finale, wo auch vorher bei den Bookies wahrscheinlich 3 bis 5 Leute sich richtig die Taschen voll gehämmert haben mit Asche, weil sie einfach mal blinden Zehner draufgesetzt haben, dass außerhalb der ersten 16 die beiden im Finale stehen. Also was für eine Quoten das wohl gewesen sein müssen. Grandioses Turnier, wirklich eine Bereicherung, diese 8 plus dazu, gerade in unserer etwas lauen Zeit, wie wir mit den Übertragungen doch etwas spärlich unterwegs sind hier im Anfang dieses Jahres, ja zum Glück nicht, mit dem Masters direkt gestartet und es war wieder eine tolle Veranstaltung, eine Werbung für unseren Sport.
Kevin, Beate, wolltest du was dazu sagen?
Ich finde es immer interessant natürlich, sich anzuschauen, welche Spieler denn jetzt warum so weit gekommen sind. Ich meine, bei Johnny Clayton kann man jetzt natürlich drüber sprechen, ob das mit Publikum auch so passiert wäre. Ich weiß es nicht. Also ich habe mir tatsächlich da gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Ich habe das Masters an sich so sehr genießen können, wie ich es noch nie genießen konnte. Also ich habe es nie so richtig ernst genommen und auch bei den Spielern hatte ich oft das Gefühl, ja, wenn ich beim Masters das erste Spiel verliere, ist nicht so schlimm, zählt nicht für die Ranglisten, aber da waren ein paar Sessions dabei, der Samstagabend oder auch die Viertelfinalsession am Sonntagnachmittag, wo einfach ganz, ganz großer Sport dabei war und das ist vielleicht das beste Masters gewesen, was wir bislang gehabt haben.
Ja, das kann man, denke ich, definitiv festhalten. Kevin Münch, wie nimmst du Johnny Clayton wahr? Der ist ja auch ein Spieler, der jetzt nicht Fulltime spielt, der immer noch sagt, ich will nebenbei arbeiten. Da kannst du auch was zu sagen. Bei dir war es ja auch über die Frage, kommen wir später noch zu, aber Vollzeit oder nicht. Wie siehst du Clayton?
Also ich muss sagen, Johnny Clayton hat für mich seit dem Gewinn vom World Cup einen mächtigen Sprung gemacht, auch was seine mentale Stärke angeht. Man sieht es immer mehr bei ihm, also ich finde, man sieht es immer mehr bei ihm, dass er immer mehr aus dem Knick kommt, gerade auch was auf Bühne angeht. Ich weiß natürlich, man kann jetzt so wie Kevin das sagte, philosophieren. Wie ist das mit dem Publikum, wie ist das nicht? Aber Fakt ist, wir haben im Moment kein Publikum und warum sollen die Spieler das nicht ausnutzen können? So ein Mervyn King, der weiß ja auch nicht, wie er mit Publikum umgeht. Er ist ja sowieso so ein Mensch, der immer hadert, mit Ohrstöpseln spielt, weil ihm das alles zu laut ist. Man weiß es nicht, aber ich muss sagen, Johnny Clayton gefällt mir im Moment richtig gut. Zu seiner Sache mit dem Arbeiten, das machen ja viele noch. Also viele andere Dartspieler, die ich da kenne, die gehen ja nebenbei noch arbeiten. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also man sieht es bei ihm, ihm gibt das vielleicht auch so ein bisschen Backup, dass er nicht unbedingt den Stress hat, das Geld gewinnen zu müssen, sondern Familie ist erstmal versorgt. und der Rest ist Zuschussbonus. Und solange das mit Arbeit und Spielen klappt, warum soll man es nicht tun?
Ja, wie schwierig wird es, wenn er das jetzt in der Premier League tun muss? Weil das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, dass es dann am Schluss einen Shootout gegeben hat für eben diesen Premier League-Platz zwischen King und Clayton. Das hat die PDC ja dann eine Viertelstunde vor dem Finale nochmal offiziell in den Raum geworfen. Du musst ja dann bei der Premier League oftmals dann dienstags vorher schon da sein. Dann spielst du am Wochenende danach vielleicht Pro Tour. Da wird es dann gar nicht mehr so einfach, auch Teilzeit das dann mit dem Job unter einen Hut zu kriegen, schätze ich mal.
Also ich kann mir vorstellen, dass er da mit seinem Arbeitgeber gesprochen hat schon und dass das unter unbezahlten Urlaub läuft, weil das wird sich ja alles für ihn ein bisschen refinanzieren und sowas. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das großen Stress gibt.
Das ist schon ein Thema, worüber jetzt definitiv nochmal geredet werden muss, Shorty. Wir hatten das ja schon bei den WM-Folgen gehabt, dass wir da irgendwie nicht ganz grün mit waren mit der Entscheidung, da nur erstmal 9 Premier League-Spieler zu nominieren seitens der PDC. Dann hat man gesagt, ja, man schaut mal beim Masters so ein bisschen. Und dann war es während des Masters so klar geworden, naja, also wenn das jetzt jemand gewinnt, der eh schon qualifiziert ist, dann warten wir doch noch bis zu den UK Open. Wenn das aber jemand gewinnt, der noch nicht qualifiziert ist, dann, ja, dann ist er halt dabei bei der Premier League. Wie hast du das empfunden?
Nicht unbedingt als Schnellschuss, weil die Qualität war ja eindeutig da, auch über 3 Tage nachgewiesen vom endgültigen Sieger nachher. Also auch beide, die im Finale waren, haben sehr, sehr, sehr konstant tolle Leistungen über 100, sehr ansprechende Doppelquoten geliefert und sind auch in der Lage, sich auf der Bühne zu benehmen, machen da nicht irgendwie einen Riesenfass auf, schreien nicht rum, machen da irgendwie sonstige, ja, sagen wir mal, verkaufsabfördernde Maßnahmen, mit denen sie da irgendwas auf der Bühne abfeiern, sind neue Charaktere mit dem Frettchen. Und absolut wahr, was Kevin Münch sagt, dieser Schub, den er bekommen hat durch diesen World Cup, macht ihn einfach zu einem kompletteren Spieler. Er hat aber auch nach diesem Turnier, als er dann Bescheid bekommen hat, dass er die Premier League spielt, gesagt, okay, dann muss ich mich jetzt hinsetzen und mit der Familie und dem Arbeitgeber sprechen, weil das ist natürlich eine Chance, die ich mir jetzt auch nicht unbedingt so durch die Finger gehen lassen würde wollen. Also ich denke schon, dass es da einen Konsens gibt mit dem Arbeitgeber und Johnny Clayton, dass er diese Premier League auf jeden Fall bestreitet und vielleicht sogar am Ende nicht nur bestreitet, sondern auch erfolgreich bestreitet. Also spannendes Thema für die Familie Clayton. Er hat kurze Wege, er hat es eben halt als Waliser dann doch noch ein bisschen näher dran als andere. Also das ist natürlich eine Logistik, eine gewaltige, die dahinter steckt und auch einiges wieder auf Rolle, auf Reise zu sein. Aber wir wissen alle, Zeitfresser da ist er schon immer. Die PDC ist eine der wenigen Organisationen, die eben halt Turniere über eine Woche und über 2 oder 3 Wochen lang ziehen kann und mit diesem Aushängeschild Premier League, wo du 5, 6 Monate in den Medien in deinem Land oder im Fernsehen zu sehen bist, ist für dich als Mensch natürlich finanziell absolut reizvoll und damit kannst du ja deine Weichen stellen und am Ende vielleicht zu sagen, ich werde jetzt mein eigener Arbeitgeber. Ich laufe da nicht mehr zwingend hin, weil ich es einfach refinanzieren kann. Also ich bin wirklich gespannt, wie die Entscheidung nun ausfällt.
Kevin Barth, wie siehst du das denn? Also ich habe trotzdem irgendwie noch so ein kleines Problem damit, weiß nicht, wie es da dir geht. Ist das schon irgendwie auch wieder ein Schlag ins Gesicht für Spieler wie James Wade, auch Dave Chisnell, dass das Masters jetzt quasi Grand Slam-like so ein Qualifikationsturnier war für die Premier League?
Ja, finde ich jetzt, also ich habe es schon mal gesagt, wir hatten, glaube ich, 12 Spieler, die im vergangenen Jahr bei einem TV-Turnier ein Finale erreicht haben. Und dann zu sagen, ich mache vom Masters diesen letzten Premier League-Platz abhängig, finde ich auch schwierig. Auf der anderen Seite ist diese Entscheidung Johnny Clayton für mich auch eine Entscheidung, die sportlich aufgrund des Masters natürlich Sinn macht. Und es ist eine, die jetzt dann mal nicht so fällt, wie man sich das sonst bei der Premier League denken würde. Die Premier League ist ja natürlich auch eine Showveranstaltung für die PDC, wo es gewisse Spieler gibt, Justin Pipe vor Jahren zum Beispiel, wo man wusste, der kommt aufgrund seines Spielstils nicht gut bei den Fans an und wird deshalb nicht in der Premier League landen. Und auch Adrian Lewis, der sich dann am Samstag bei der Pressekonferenz hinsetzt und sagt, ein Spieler wie ich oder Michael Smith gehört in die Premier League, weil wir hohes Tempo spielen, weil das die Leute mitreißt und das geht dann aber weg von den sportlichen Komponenten, das geht dann zur Show und zum schönen Anschauen. Und Johnny Clayton ist ja jetzt wahrlich nicht derjenige, der irgendwie für die ganz, ganz große Show steht, aber der halt jetzt aber einen großen Erfolg gelandet hat. Ich bin da zwiegespalten, ne? Also mir gefällt der Name, der da jetzt ausgesucht wurde, einfach weil das jetzt aus sportlichen Aspekten passiert. Aber ein James Wade, ein Dave Chisnall, auch ein Dirk van Dijvenbode mit seinem World Grand Prix Final und auch aufgrund seines, wie er halt seine Ausstrahlung hat, wäre das halt auch wieder so ein Typ für die Show bei der Premier League gewesen. Die gucken in die Röhre und das ist schon irgendwie zweischneidig, dass ich, also wegen mir hätte es das nicht gebraucht mit dem Masters. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal vor einem Monat gesagt. Aber so wie es jetzt ist, kann ich zumindest damit leben. Das ist mir auch lieber, als wenn man jetzt wieder mit irgendwelchen Challengern oder wie man sie auch immer genannt hätte, dann um die Ecke gekommen wäre.
Im Gespräch war ja irgendwie immer als auch der Name Raymond van Barneveld, der geisterte ja wirklich bis zum Schluss rum. Also Chris Mason hat ja auch tatsächlich gesagt, na, er glaubt schon, dass Barney, wenn er die Tourkarte holt, dass er sich dann auch für die Premier League empfiehlt und dass die PDC ihn auch nominiert. Also Kevin Münch, wie hättest du das denn wahrgenommen? Hättest du es irgendwie für möglich gefunden, dass, wenn Barney die Tourkarte gewinnt, er dann auch bei der Premier League mit dabei ist?
Ja, also ich hätte es auch für möglich befunden. Also sage ich jetzt immer ganz ehrlich. Weil Barney ist halt so ein Showmagnet, ne? Also man darf Barneys Präsenz halt nicht unterschätzen. Und gerade für so eine Showveranstaltung wie die Premier League, also es ist eine sportliche Veranstaltung, klar, aber sie ist halt mehr auf Show ausgelegt. Also es zählt nicht für die Rangliste nichts. Warum soll man dann nicht so ein Zugpferd, was Show angeht, sich dann da reinholen? Dass sie es jetzt nicht gemacht haben, sondern Johnny Clayton genommen haben, finde ich an sich auch nicht schlecht. Ich finde, Johnny Clayton hat dieses jetzt, also hat jetzt zwei Titel geholt in der Zeit nach der Premier League letztes Jahr. Und warum dann nicht? Also, aber ich hätte es genauso, ja, was heißt, gerne gesehen, aber ich hätte es mir auch genauso gut vorstellen können, dass sie Raymond holen.
Ja, aber auf der anderen Seite ist das sportlich kaum noch oder noch schwieriger, dann den Leuten beizubringen, wieso dann jetzt ein Raymond von Barneveld kommt, weil nicht jeder Sportler hat Interesse an diesem finanziellen Denken der PDC. Die juckt das nicht, ob sie sagen, es ist einfach vom Absatz der Karten her 30% mehr, wenn der Name Raymond ist und nicht Johnny Clayton. Aber auf der anderen Seite ist es sportlich und mehr Ruhe in deine Kundschaft, in deine Data reinzukriegen, ist es sportlich. Einfach genau aktuell ist er top drauf, er bringt Zeit die beste Leistung, also wird er auch eine gute PDC, eine gute Premier League der PDC spielen. Und Raymond van Barneveld ist so für die Leute natürlich ein absolutes Magnet zum Zuschauen, aber wenn er da nur einen 85er Schnitt auf die Kette bringt, bringt es am Ende sportlich niemanden irgendetwas außer Unmut in all diesen anderen Gesichtern wie James Wade und eben geht die Rangliste rauf, ja, bis Raymond, der noch gar nicht gelistet ist, dass das überhaupt irgendwie zu verkaufen wäre, habe ich absolut in Frage gestellt, weil ich glaube, dann werden wirklich ein Aufstand da losgegangen mit. Könnte ja nicht sein, dass ihr das als Sprungbrett für Raymond wieder. Das wäre mir dann zu sehr auf eine Person zugeschnitten. Also ich bin absolut glücklich mit der Entscheidung, den aktuell wirklich dann eben in diesem Entscheidungsmoment den aktuell stärksten Spieler da gefunden zu haben mit der stärksten Leistung der letzten drei Tage. Und das war halt Johnny Clayton.
Für Barney ist es natürlich jetzt eigentlich etwas, was ihm bei seinem eigentlichen Ziel, was er jetzt in diesem Moment hat, nämlich erstmal die Tourkarte zu holen und sich dann die Rankings hochzuspielen, ist das eigentlich jetzt das Beste, was passieren konnte. Weil wenn ein Van Barneveld die Premier League spielt, Van Barneveld spielt viel, viel lieber auf der Bühne als irgendwie am Floor. Und wenn Barney dann donnerstags Premier League spielt und freitags dann in Bolton irgendwie Players Championship, dann wissen wir alle ganz genau, wo der Fokus höher ist. Und dann passieren die Dinge, die für Barney in den letzten Jahren immer wieder passiert sind. Und jetzt muss er das tun, was er 2006, 2007, wo er ein wirklich starker Pro-Tour-Spieler war, was er da dann eben auch gemacht hat.
Ja, definitiv guter Punkt. Was ich auch noch hinzufügen wollte, zu Clayton, wenn wir jetzt in die Premier League reinschauen, da sind ja auch Spieler dabei, die sicherlich formschwächer sind aktuell. Also wenn man sich da jetzt einen Rob Cross anguckt, der hat jetzt ja wirklich beim Masters auch wieder nicht das gezeigt, was man irgendwie vor ihm vor ein paar zwei Jahren gesehen hat. Und auch Glenn Dowd, Nathan Aspinall, Kevin, die sind jetzt gerade nicht wirklich in der Hyperform, wo man sagen muss, Clayton wird da chancenlos sein. Und zudem werden ja die ersten Abende wahrscheinlich auch wieder ohne Zuschauer stattfinden.
Ja, Van Gerven kann man ja auch noch nennen, ne?
Ja,
wenn man ist ja auch jemand, der bei dem es auf und ab geht. Und ja, also für mich gibt's da wenige Spieler, die jetzt unantastbar aktuell sind. Auch ein José de Sousa hat den Grand Slam gewonnen, ist mit Sicherheit ein aufstrebender Spieler, aber hat jetzt auch nicht die Konstanz. Also von dem, wie die Spieler aktuell formtechnisch drauf sind, wir hören ja immer wieder, oh, this is the strongest Premier League ever. Ist sie nicht, glaube ich.
Ja, glaube ich auch, dass wir da schon mal bessere Lineups hatten, auch wenn 8 mit dabei waren. Das hat natürlich diese Erweiterung auf 10 vor ein paar Jahren gehabt, aber mittlerweile sind wir eigentlich so weit, dass wir 10 spielstarke Spieler haben sollten. Nochmal ein paar Namen, die ich jetzt nochmal beim Masters besprechen wollen würde. Shorty, Mensur, da müssen wir noch ein bisschen drauf eingehen auch. Nach der WM hat man da von ihm erstmal nichts gehört. Nach diesem Aus gegen Gary Anderson, was ja mit viel außenrum ja abgelaufen ist, von wegen Tischgate und langsamer Wurfstil und so weiter. Jetzt hat er dann gegen Ian White in der ersten Runde gewonnen. Muss man sagen, Ian White beim Masters ist quasi ein Freilos, da hat er bisher noch nie irgendwas gerissen. Dann Matchstart vergeben in Runde 2 gegen Nathan Espinel. Wie siehst du die Leistung von Mensur beim Masters?
Ja, teils. Also ich warte ja auch immer wieder drauf, dass er so zu alter Form, alter Stärke trifft. Aber was ist schon normal in den letzten 12 bis 14 Monaten? Was ist da auch schon normal für einen Spieler? Ist das da immer einfach so ignorierbar und dann Programmschema F abspulbar? Ist es eben nicht. Und wir wissen alle, dass Mensur eine spezielle Art und Weise hat, sein Spiel zu gestalten, vom Gegner abhängig. Da kann ich ein bisschen langsamer, da kann ich ein bisschen schneller, da kann ich das. Aber er ist keiner, der irgendwie mit Absicht in irgendwelche Diskussionen mit den Spielern tritt, um die irgendwie aus dem Tritt zu bringen, sondern er versucht das über diese ganz normalen Mittel und wurde dann hinterher dieses Aufgebauschte, von welcher Tisch ist nun meiner. Jeder hat da seine Meinung geäußert und es nahm so überhaupt kein Ende, wo ich nur gedacht habe, was für komische Nebenschauplätze gehen denn hier jetzt in letzter Zeit auf? Warum ist Gary Anderson latent angriffslustig und beißt denn jedes Bein, was er doch eigentlich schon besiegt hat? Warum ist es jetzt so bei der WM so, dass ein Mervyn King ein Spiel gegen Rob Cross gewinnt und trotzdem mit einer klaren Führung eine 3 oder 4 Zentimeter Übertritt von Rob Cross da moniert? Und ihn als Cheater da irgendwie hinstellt, dass Rob Cross sich genötigt fühlt, wieder irgendwie darauf zu reagieren und zu diskutieren. So dieses allgemeine Miteinander. Es wird mehr Ellbogen irgendwie gezeigt, finde ich. Dieser Gentleman-Sport ist verdammt gut bezahlt. Und ob ich ihn nun einmal oder zweimal aufs Kreuz lege mit irgendwelchen Spielverzögerungen oder irgendwelchen Trash-Talking oder sonst was, das ist nicht der Stil des Mensur Suljovic. Der hat ein tolles Spiel am Leib. Er kommt nur zurzeit irgendwie nicht so in seine Komfortzone, wie ich es gewohnt bin. Und woran das genau liegt, da müssen wir den Freund Kevin Barth fragen.
Oh je. ich kann jetzt das sagen, was ich in jeder Shortleg-Ausgabe sage, aber das Problem ist, dass die Liste immer länger wird. Für mich ist Ausgangspunkt das World Matchplay Final 2019. Wo Mensur gegen Gary Anderson in der Mitte des Matches einfach seine Chancen nicht konsequent genug nutzt, das Spiel unglücklich im Tiebreak verliert, danach World Grand Prix Halbfinale nach hoher Führung verloren, danach Grand Slam Halbfinale nach hoher Führung gegen Gervin Price, 10-5 war er vorne, nicht gewonnen, und diese Momente gab und gibt es immer wieder. Jetzt machen wir einen großen Sprung, dann sind wir bei der letzten WM, war ja auch gegen Gary Anderson zwischenzeitlich auch mal vorne gewesen, wieder zurückgekommen und so weiter, hin und her, und in den entscheidenden Phasen funktioniert eben vieles dann nicht mehr. Also er hat es ja dann auch im Interview, glaube ich, bei uns nochmal gesagt. Momentan ist da einfach auch eine gewisse Angst da, eine gewisse Panik, die dann fast in Richtung Dartitis geht, dass er nicht mehr richtig weiß, wann lasse ich den Dart wie los, welches Tempo werfe ich jetzt. Das schnellere Tempo scheint ihm zu liegen, aber dann den Punkt zu finden, wo er den Pfeil wieder loslassen kann, das scheint tatsächlich jetzt wieder problematisch zu sein. Und Mensur am Samstag, es war wieder ähnlich, ne? Er ist 9-7 vorne und scheint das alles im Griff zu haben und dann nutzt er halt 6 Matchstarts nicht. Also das Problem ist, dass sich diese Dinge häufen, dass wir jetzt, ich habe ein paar Spiele aufgezählt, aber da könnten wir noch viel, viel mehr aufzählen. Ich glaube, letztes Jahr World Matchplay gegen Michael Smith auch, da ist er vorne und gibt das noch her und hat eine riesige Doppelquote und vergibt dann in der Verlängerung plötzlich 5-6 Stück. Und die, weil diese Liste immer länger wird, ist das für Mensur auch unfassbar schwierig, da irgendwie wieder rauszukommen. Wenn er das Ding am Samstag gegen Aspinall gewonnen hätte, dann wäre das ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen. Aber momentan wiederholen sich so Dinge und Mensur hat wahrscheinlich in seinem Kopf inzwischen durch diese ganzen Beispiele verankert, ich kann diese engen Dinger nicht gewinnen. Es funktioniert nicht. Dann kommt der Gegner zurück, dann verpasst er einen Matchstart, dann denkt er, oh, geht's schon wieder los. Also das sind die Dinge, wo ich mir zumindest vorstellen kann, dass sie aktuell und schon seit fast 2 Jahren bei Mensur eben einfach da sind.
Über das Interview, Kevin, müssen wir schon noch mal kurz reden, weil das durchaus ja irgendwie auch hohe Wellen geschlagen hat, nicht nur jetzt im deutschsprachigen Bereich, aber auch ja, im englischsprachigen Bereich. Da wurde der Mensur teilweise echt auseinandergenommen für seine Aussagen. Ich habe ja das Interview für Daten.de gemacht und war auch in diesem Zoom-Call drin. Und als ich mir vorher überlegt, dann stellst du die Frage jetzt zu Gary, dann habe ich wie gesehen, dass die Engländer, sie waren vorher dran, das gemacht haben. Dann habe ich, okay, wenn der Mensur was dazu sagen möchte, dann soll er das tun. Die Chance habe ich ihm gegeben. Und man hat ja gemerkt, dass ihn das immer noch sehr, irgendwie sehr beschäftigt auch. Also er hat ja gesagt, er hätte noch nie Gary versucht, irgendwie rauszubringen. Dann die Sache mit den Angstzuständen auch. Das ist irgendwie auch im Kopf aktuell. Er hat ja auch wirklich gesagt, er hat sich einen Mentaltrainer jetzt genommen. Er ist teuer, meinte er, aber er braucht ihn wirklich jetzt, um da irgendwie wieder rauszukommen. Und er hat auch als Ziel ausgegeben, er will zurück in die Top 10.
Ja, das ist ambitioniert natürlich. Alle, die mal in den Top 16, Top 10, er war ja auch mal die 5, waren und rausgefallen sind, wissen natürlich, wie schwierig es ist, da dann wieder zurückzukommen. Und es braucht einen hohen Aufwand. Und ich weiß auch, dass Mensur früher jemand war, der in jedem Turnier 100% gegeben hat, und ich kenne aber auch Aussagen von ihm, als es dann gelaufen ist, auch wenn ich könnte, dann würde ich die Pro Tour auslassen. Und das sind dann halt auch so Dinge, wo er dann wieder einfach zurück zu den Basics muss. Und ja, ambitionierte Ziele, die er sich da steckt, also damit setzt er sich natürlich auch selber unter Druck. Es ist halt die Frage, ob das die richtige Marschrichtung dann irgendwie ist, ne? Das ist dann, fühle ich mich nicht so wohl mit den Aussagen, muss ich gestehen.
Ambitionierte Ziele hat auch Adrian Lewis, Kevin Münch. Fand ihn jetzt beim Masters eigentlich echt wieder ordentlich, muss man sagen, auch gegen Gary Anderson. Vor allen Dingen hat er mich wirklich durchaus überzeugt. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, auch in der ersten Runde gegen Michael Smith war es ja wirklich kein schlechtes Spiel von ihm.
Nein, auf keinen Fall. Also er hat ja auch letztes Jahr immer wieder Spiele gehabt, wo er wirklich gut war. Und dann kam aber auch wieder so eine Phase bei ihm, wo dann wieder, sag ich mal, nicht viel ging. Also bei ihm muss man jetzt erstmal gucken, wie lange sich so eine Phase durchzieht. Also ich hoffe, also ich habe kein Problem mit Adrian oder so. Ich hoffe, dass er irgendwie mal ein bisschen aus dem Arsch kommt, sag ich mal. Weil vom Spielstil her und so ist er eigentlich mit einer der talentiertesten Spieler. Also man sieht, sein Wurfstil ist so flüssig. Und ja, ich persönlich hoffe, dass er irgendwann wieder aus dem Knick kommt und dass das dann dauerhaft wieder so hoch geht. Aber das ist auch noch nicht sein Top-Game. Also wir kennen auch Adrian Lewis anders. Wir haben Adrian Lewis schon mit Averages von über 100 gesehen in der Reihe. Die hat er momentan nicht. Er hängt immer so bei 94, 95, 96. Was richtig gut ist, keine Frage. Aber noch nicht das Top-Game, was er eigentlich mal hatte.
Ja, mal sehen, wie Lewis da jetzt doch wieder in die Spur findet. Er muss definitiv liefern dieses Jahr. Shorty, um das Masters jetzt nochmal abzuschließen, müssen wir noch kurz über Price und White reden. Die waren ja beide im Halbfinale, also durchaus gute Auftritte da, beide jeweils im Decider auch verloren. Aber die schießen ja aktuell alle so ein bisschen gegenseitig. Du hast es vorhin schon gesagt, die Ellenbogen werden ausgefahren von Gerven gegen Wright. Dann sagt Wright, naja, der Van Gerven vor der WM, mir geht's eigentlich nur um Price. Und dann, keine Ahnung, dann sagt der andere, ja, den kann ich gar nicht ernst nehmen. Mir geht's eigentlich nur um Price und um die Nummer 1 wieder zu werden. Wie siehst du das? Und vor allem, wie hast du deinen ersten Auftritt des Weltmeisters gesehen?
Der erste Auftritt des Weltmeisters war einfach schön zu sehen, wie er es genossen hat, als die Nummer 1 der Welt, als aktueller Weltmeister ausgerufen zu werden. Wie sehr er diesen Moment von John McDonald, der so präsentiert zu werden, entgegengefiebert hat und es ihn wirklich die Brust hat anschwellen lassen und sagt, ja, ich bin's, ich bin da, es geht los. Und er hat abgeliefert, er hat gut gespielt und ihn zu schlagen, eben in diesen Deciding-Dingens, wie du sagst, beide Halbfinale wurden im Deciding-Leg entschieden. Also da gab es sicherlich Momente für die beiden, Price und Wright, das auch in ihre Richtung zu zerren, aber sie haben es irgendwie nicht hinbekommen und die vermeintlichen Underdogs wie Johnny Clayton und Mervyn King haben es einfach laufen lassen und haben es ausgenutzt, diese vermeintliche Minischwäche und haben ihre besten Legs eben zum Endspurt gespielt. Also spannend ist die Frage, wie weit geht diese Verrohrung jetzt untereinander? Wir haben mal irgendwann gesagt, der Van Gerven ist der Meister dieses Mindgame-Darts. Da fängt das Spiel schon Tage vorher an, weil er immer so eine kleine, fiese, stichelnde Bemerkung gegen die vermeintlich anderen Superstars der Szene macht und da schon dieses Spiel quasi anfängt in den Medien, in den Social Media und da versucht er schon Prozente quasi gut zu machen gegenüber seinen Gegnern, weil er schon in dem Kopf ist und der sich über seine Aussagen ärgern soll, bevor wir überhaupt ein Dart gegeneinander geworfen haben. Und das scheint jetzt so langsam zu einer Art guten Ton zu werden, dass sie sich alle vorher so ein bisschen bashen und die Leistung des anderen erstmal runterspielen und sagen, ja, der hat zwar ganz, ganz toll, aber der andere ist es eigentlich und der weiß vielleicht gar nichts von seinem Glück und steht da irgendwie im Fokus und sagt, was habe ich denn damit zu kriegen? Ich spiele hier auch nur meine Leistung. Also wenn ich nicht gut drauf bin, gewinne ich dieses Turnier auch nicht. Es war lieb und schön und nett, dass mir ein Wright das zutraut oder auch ein Van Gerven das zutraut, aber eigentlich sehe ich mich selber gar nicht so. Also ich bin gespannt darauf, ob das weitergeht mit diesem Bashing vor dem Game, dass das mindestens einen Tag vorher schon irgendwie anfängt, zumindest in diesem Siegerinterview. Wird dann auch gleich links und rechts mal eben die Grätsche ausgepackt. Spannende Zeiten, mal sehen, was da noch kommt.
Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Das Masters ist jetzt Geschichte, nächstes Jahr dann die neue Ausgabe. Mal sehen, ob dann wieder mit 24 gespielt wird oder wieder zurück mit 16 oder vielleicht 32. Bei der BTC weiß man ja manchmal wirklich nicht. Damit schließen wir diesen Block ab und kommen zur Q-School. Das ist das nächste Turnier oder Event, was uns jetzt beschäftigen wird. Wir steigen direkt ein, Kevin Münch, und zwar mit der Frage, warum bist du denn nicht dabei? Weil wir haben die Listen durchgeschaut und dein Name fehlt da leider.
Sherlock Holmes. Das stimmt. Dieses Jahr werde ich nicht teilnehmen. Hat ein paar private Gründe, hat ein paar Gründe Corona-mäßig und ich habe mich dazu entschlossen, es dieses Jahr nicht zu tun. Ich werde es dieses Jahr ausfallen lassen. Ich werde jetzt erstmal sagen wir mal, mich auf alte Stärken zurückbesinnen. Ich werde mich so ein bisschen eingraben und ein bisschen trainieren für mich mit ein paar Freunden, ein paar Kollegen. Heißt jetzt nicht, dass ich von der Bildfläche verschwinde das Jahr, das ist auf keinen Fall so. Aber ich will für mich selber jetzt erstmal wieder so einen kleinen Punkt finden, wo ich auch wieder Selbstvertrauen fassen kann, weil die letzten 3 Jahre haben mich dann doch ein bisschen mitgenommen und ja, ist halt ein Schritt für mich, der, sagen wir mal, ein bisschen komisch ist für die meisten. Mich haben viele gefragt, warum ich nicht teilnehme. Ich habe viele Nachrichten gekriegt, auch von Freunden. Also so Dragutin Horvath oder sowas, die haben mich alle gefragt, warum ich nicht dabei bin. Aber für mich ist es einfach so, ich fühle mich im Moment nicht so gut. Ich hatte ja meine OP jetzt noch im November und ich will jetzt nicht alles riskieren und ich will erstmal wieder richtig fit werden und dann werde ich von neu angreifen und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr spielen. Also das steht schon fest. Nächstes Jahr bin ich wieder völlig dabei. Auf jeden Fall.
Klingt gut für mich, weil auch da will ich ja wieder einsteigen. 2022 zur Q-School fahren wir beide zusammen.
Gut, dass wir in unterschiedlichen Richtungen liegen, Shorty.
Ja, oder? Von daher, was willst du machen?
Ist egal, wir machen da eine Doku draus für daten.de. Wir fahrt ihr so aufeinander zu.
Road to Q-School.
Ja.
Road to Q-School. 2 verschiedene Anfangspunkte, ein Endziel. Wir wollen die Tourcard. Es geht ja darum, Kevin, dass du genau das Richtige sagst. Du hast dich von niemandem irgendwie zu rechtfertigen oder sonst was. Du sagst, Alter, ich fühle mich zurzeit einfach nicht konkurrenzfähig. Welche Gründe auch immer das sind, das klappt alles noch nicht so und du hast keine Lust, dich da mehr oder minder ja, zum Zerhacken herzugeben. Also bereitest du dich selber auf deine WM oder auf deine Q-School vor, du holst dir die Leute, die dir Spaß machen, mit denen du gerne trainierst, die dir auch einen gewissen, ja, eine gewisse Einsatz abverlangen, also dir nichts herschenken und dann, wenn du dich konkurrenzfähig genug fühlst, so wie es mir auch gerade geht, wo ich auch denke, nee, da verliere ich ja nur haushoch, das traue ich mich einfach noch gar nicht, weil ich mit meiner OP ja auch erst durch bin, ist also für mich auch ganz klar, dieses 2021 gucke ich mir an mit all den neuen Erlebnissen, mit all den neuen Ideen, die die PDC da neu ausbringt und dann werden wir uns mal angucken, was wird abverlangt 2022 für die Q-School. Aber es würde mich freuen, dich dort dann auch wieder zu sehen, weil da wird auch mein erster Punkt wieder mit der PDC live auf einem Turnier sein, denke ich.
Also ich sag dir ganz ehrlich, es ist ja nun mal so, also ich werde auf jeden Fall da sein, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich werde auch dieses Jahr meine zwei European Tour Turniere, die mir freistehen, spielen. Das auf jeden Fall, die werde ich mir nicht nehmen lassen. Und ich werde auch, wenn sie dann insofern stattfindet, wie man es gehört hat, die Super League weiterspielen. Weil die werde ich nicht herschenken als Gründungsmitglied, das könnt ihr mir glauben. Da werde ich so lange drin bleiben, bis mir der Arm abfällt. Und deswegen, ich werde nicht verschwinden. Ich habe jetzt einfach nur gesagt, Q-School dieses Jahr ist für mich verschwendete Zeit. Und ich investiere das jetzt in mich, in mein Leben, in mein Training. Und dann wird es wieder aufgehen. Also ich weiß, wo meine Fehler liegen. Ich weiß, was mein Kopf mir gesagt hat. Und da höre ich jetzt erstmal drauf.
Ja, definitiv super Entscheidung dann, wenn du dich damit so wohlfühlst. Denke, da rede ich für alle. Vor allem dieses Jahr ist es ja wirklich eine schwierige Geschichte, weil die Q-School ja auch sich wirklich ziehen kann in der Bubble oder so eine Quasi-Bubble. Wir haben echt eine lange, lange Zeit. Ich sag mal, wenn du jetzt am ersten Tag in der Stage 1, wir haben ja dieses Jahr mehrere Stages, da kommen wir noch gleich zu, da weiterkommst und dann eventuell bis zum letzten Tag spielst, das sind natürlich auch, da gehen einige Tage übers Land. Und wenn man dann wirklich nicht mehr raus kann oder dann in diesem Hotel bleiben muss, ist natürlich auch nicht einfach, ne? Also das ist sicherlich dieses Jahr wegen Corona nochmal besonders auch.
Sieht so aus, ja. Also ohne dass ich jetzt einer der Beteiligten bin, aber letztendlich kann ich mir das schon, ne? Wir reden davon, am 8. ist der erste Tag, am 17. ist der letzte Tag. Also wenn das so ist, wie du es beschreibst, dass du am ersten Tag die erste Vorquali spielst und am letzten Tag in der Hauptquali noch dabei bist, dann hast du 9 Tage dort verbracht. Hast zwar nicht alle 9 Tage gespielt, aber bist mindestens einen Tag vorher angereist, reist wahrscheinlich einen Tag danach ab, 10, 11 Tage. Das ist dann aber letztendlich das, wo ich dann halt auch sage, dass ich das nicht schlecht finde, weil durch die Vorqualis wird vorher schon ein bisschen ausgesiebt. Und wer Profi werden will, kann jetzt nicht mehr einfach nur einen Tag hingehen, mal eine gute Tagesform haben, einen Tagessieg holen und dann wieder heimfahren und völlig überrascht sein, dass er jetzt die Karte gewonnen hat. Also für mich ist das sportlich gesehen etwas, wo ich sage, begrüße ich.
Ja, kann man jetzt so oder so sehen, weil also ich als jemand, der da öfters mal mitgespielt habe, kann dir sagen, 9 Tage da in diesem Hotel zu verbringen und du weißt ganz genau, du musst eigentlich an allen 9 Tagen abliefern, zu jedem Zeitpunkt, egal wann, so wie ich es mitgekriegt habe, weißt du ja noch nicht mal wirklich, wann du spielst.
Doch. Also ja? so schlimm ist es nicht.
Das ist bekannt, ja.
Die beiden, es sind 2 Gruppen gebildet worden. Das heißt, entweder spiele ich an den Tagen 1 bis 3 meine Vorquali oder ich spiele an den Tagen 4 bis 6 meine Vorquali. Das heißt, ich habe mindestens 3 Tage Pause, wenn ich am ersten Tag der Vorquali durchkomme. Das kann natürlich dann für den Kopf wieder schwierig sein. Habe ich halt dann, bis die Hauptquali losgeht, 5 Tage Pause.
Ja, aber du hast dann 3 Tage, die du in einem Hotelzimmer sitzen musst.
Klar, okay.
Das ist auch so eine Sache. Also ich wüsste nicht, was ich 3 Tage in einem Hotelzimmer machen soll. Sag ich dir ganz ehrlich, was willst du da großartig tun?
Vielleicht ist das jetzt auch etwas, das wegen Corona so gemacht wird. Vielleicht kann man im nächsten Jahr es so machen, dass man zwar 2 Gruppen bildet, aber dass die am selben Ort zur selben Zeit spielen. Und dann haben wir schon wieder 3 Tage weniger. So könnte ich es mir... Ne?
Also wäre für mich die sinnvollste Lösung, weil ich finde es auch ein bisschen komisch. Also manche gehen da ja andersrum. Manche halten 4 Tage am Stück durch, sagen dann, ah, alles gut. Andere brauchen diese Pause dazwischen. Andere sagen dann, boah, jetzt habe ich 3 Tage gespielt, jetzt muss ich noch das Endturnier spielen, mein Arm ist schon lahm. Da geht jeder mit anders um. Also das ist ja immer so eine Sache an sich, weil du hast ja, wenn du so ein Major spielst, hast du auch deine Tagpausen. Da müsst ihr eigentlich mit klarkommen, das ist klar. Aber wenn du jetzt auch bei der WM gehört hast, dann ist so ein Peter Wright, der dann sagt, ja, ich hatte auf einmal, hatte ich 10-12 Tage Pause dazwischen. Das ist wie ein neues Turnier. Und genauso also kann das bei der Q-School auch enden, dass du 3 Tage gut spielst, sag ich mal, du gehst durch die erste Phase durch, musst dann 3 Tage warten, musst 3 Tage in einem Hotelzimmer verbringen, bist eingeengt, kannst dich nicht wirklich bewegen, kannst nicht das machen, was du eigentlich machst, sag ich mal. Und muss dann wieder 100% am letzten Tag da sein. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Mhm. Das könnte ein bisschen, weil wir wissen, Dart ist mental, wenn du dich 3 Tage nicht wohlfühlst und 3 Tage auf einen Zeitpunkt hinfieberst und dich nicht ablenken kannst, weil du eigentlich in so einem kleinen Hotel bist, kann es für deinen Kopf schon sehr gefährlich werden.
Ja, ich glaube auch, dass so Negativspiralen da schon auch, also sagen wir mal so, die Hauptquali geht ja dann nochmal 4 Tage. Das ist ja dann so, also die Hauptquali ist ja dann so, wie die Q-School vorher war. Einfach 4 Tage, 4 Turniere, Tagessieger gehen durch, ja. Andere gehen über die Rangliste. So, und natürlich, wenn du das jetzt so sagst, du sitzt da 3 Tage, hast kein richtig gutes Gefühl, und dann läuft der erste Tag dieser Haupt-Q-School halt dann nicht gut. Dann kann das natürlich schon so eine Spirale im Kopf in Gang setzen, dass du so denkst, boah, jetzt habe ich da 3 Tage rumgesessen, habe mich nicht gut gefühlt, ersten Tag, erste Runde rausgegangen, jetzt habe ich plötzlich nur noch 3 Chancen und besser fühle ich mich jetzt nicht, sondern eher nochmal schlechter. Klar, kann ich alles nachvollziehen. Für mich als jemand, der gerne einfach Qualität auf der Tour haben möchte und in der Vergangenheit Spieler durchgekommen sind, die von einem guten Tag auf der Q-School sehr profitiert haben, und danach halt einfach das 2 Jahre nicht so richtig abliefern konnten, ist das halt jetzt sowas, wo ich sage, Mensch, mit einer Vorquali und so wird das vielleicht sportlich ausgeglichen. Aber ich bin kein Spieler, da hast du mir jetzt natürlich nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben, einen anderen Impuls gegeben. Und deswegen finde ich die Konstellation, in der wir hier sitzen, auch gut, weil dann bekommt man nochmal aus Spielersicht etwas, worüber man vorher vielleicht selber als Berichterstatter so noch gar nicht nachgedacht hat.
Ich kann dir jetzt auch nochmal einen Schritt weiter gehen. Gehen wir mal zu den Tourcard-Haltern, die sie gerade verloren haben, also so Christian, Martin. Die sind gerade im immensen Vorteil, weil die diese 6 Tage Bubble nicht haben werden erstmal. So, das heißt, die wissen ganz genau, die sind im Endturnier dabei, die haben diese 4 Tage normale Q-School. Diese Vorbereitungsturniere, diese Quali-Turniere für dieses Endturnier wird für den einen oder anderen werden die schon hart werden, weil da werden auch Spieler dabei sein, die richtig gut sein werden.
Mhm. Offene Auslosung. Richtig. Glück haben oder Pech haben. Spielst genau. In der ersten Runde gegen jemand, der 40 spielt und dann spielst du am nächsten Tag eben gegen jemand, der 95 spielt. Kann richtig. Alles passieren.
Genau. Mhm. Und du kommst dann nach 6 Tagen, hast 3 Tage in einem Hotel gesessen, nichts machen können, hast 3 Tage gespielt, kommst auf einmal auf ein Turnier, wo Leute sind, die sich nur auf diese 4 Tage Endturnier vorbereitet haben. Ja. Die mental einen ganz anderen Standpunkt gerade haben, weil die ganz genau wissen, ich hatte schon mal meine Tourcard, ich habe so ein 4-Tage-Turnier schon mal geschafft und du hast schon 6 Tage, du hast jetzt mal 3 Tage spielen, aber 6 Tage schon in den Knochen, weil in so einem Hotelzimmer, kann ich mir vorstellen, wird ätzend.
Das heißt, würdest du befürworten, dass diejenigen, die Tourcard verloren haben, auch in die Vorquali müssen, weil das sind ja, ist ja auch wieder, es ist zweiseitige, sie hatten die Karte und dürfen deshalb erst bei der End-Q-School dann letztendlich spielen und haben es sich ja quasi dann durch die Karte in den 2 Jahren davor irgendwie verdient. Zumindest ist ja so die Logik der PDC mit diesem System. Ich weiß nicht genau, was also, ich da jetzt...
Ne? Ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz so fair. Also ich hätte gesagt, wenn eine Vorrunde gibt, dann für alle. Auch für die, die gerade die Tourkarte verloren haben. Weil die müssten sich genauso durchboxen durch so ein Turnier wie alle anderen auch. Mhm. Also ich finde, es kann, also aus meiner Spielersicht finde ich, es kann ja nicht sein, dass jemand, nur weil er jetzt 2 Jahre eine Tourkarte hatte, die aber verloren hat, aus welchen Gründen auch immer, er hat sie nun mal verloren. Er hat sie gerade nicht mehr. Er ist gerade auf demselben Standpunkt wie ich. Wir sind beide Tourkartlos. Warum ist er schon im Endturnier?
Mhm. Ja, interessanter Punkt.
Er kann sich ganz anders auf so ein Turnier vorbereiten. Ne? Also aus der mentalen Sicht macht das schon was ganz anderes, ob du erst so ein Quali-Turnier spielen musst oder ob du schon bei dem Endturnier dabei bist und weißt ganz genau, es geht 4 Tage um die Wurst und der andere muss 7 Tage um die Wurst spielen.
Ja, vielleicht auch ein kleiner Reward, weil letztes Jahr weniger Turniere stattgefunden haben. Vielleicht, keine Ahnung, kannst du mir vielleicht so erklären, dass man sagt, okay, sie hatten nicht die Chancen, die sie davor die Jahre hatten, im Vergleich auch, ich meine, die jetzt, vor allem auch die jetzt neu die Tourcard bekommen haben im letzten Jahr, haben ja in der Order of Merit dann auch weniger Chancen gehabt, oder beziehungsweise jetzt auch dann für dieses Jahr gerechnet. Das ist auch, ja, auch die Frage, aber hört ihr sie schon so an, dass ob das ein Modell wäre, was sie eigentlich die nächsten Jahre auch weiterführen wollen? Da sind ja auch Spieler von der Challenge und Development Tour mit dabei. Nicht nur die gerade ihre Tourkarte verloren haben, sondern auch eben die besten Spieler der Challenge und Development Tour.
Order aber das finde ich wiederum gerecht. Also das finde ich, du gibst den Besten der Challenge und Development Tour eine Tourkarte und kannst dann mit denjenigen, die danach kommen in den Rankings von Development und Challenge Tour, zumindest die da oben mit dabei waren, ein paar von denen dann halt vielleicht schon mal in die Finalquali schicken. Also da haben sich halt Leute das verdient, dadurch, dass sie die zweiten Touren der PDC auch ohne Tourkarte mitgespielt haben. Das Prinzip an sich, Anreiz zu schaffen, zu sagen, ja Jungs, wenn ihr dann halt dieses Jahr die Tourcard nicht schafft, dann könnt ihr ja die Challenge-Tour mitspielen und könnt euch dann in eine Position bringen, wo ihr nächstes Jahr die Vorquali nicht spielen müsst. Also ich verstehe beide Seiten, möchte ich damit sagen.
Also das mit Challenge-Tour und so, das finde ich jetzt auch nicht ganz so wild, weil da muss man mal sehen, die haben sich übers Jahr verdient.
Genau.
Also genau. Da bin ich bei dir. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Da vor allen Dingen gerade die Challenge-Tour, wo die Development Tour, wo die jüngeren Spieler dabei sind, dem finde ich so eine Chance zu geben auch gar nicht so verkehrt. Weil ich bin sowieso jemand, ich gucke sowieso gerne auf Jugendspieler und finde, die haben Chancen verdient ohne Ende. Ne, die Sache ist ja bei den Tourcard-Haltern, die hatten schon 2 Jahre eine Tourcard, haben sie verloren, auch wenn sie jetzt sagen, ja, die hatten dieses Jahr nicht so viele Turniere. Ja, aber die hatten genauso viele Turniere wie die anderen auch, die Tourcard behalten haben. Mhm. Das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt immer so eine Sache. Du kannst jetzt sagen, ja, ich habe meine Tourkarte verloren, weil 2 Turniere noch und ich hätte die gehabt. Weißt du gar nicht.
Mhm.
Weißt du nicht.
Ja.
Du hättest auch in den 2 Turnieren in der ersten Runde rausfliegen können und wärst jetzt die Tourkarte trotzdem verloren.
Ja.
So gesehen definitiv. Shorty, würde mich da interessieren, wie du das so einschätzt. Auch generell mit diesen 2 Stages jetzt und auch was diese Vorquali angeht, die diese Tourcard-Holder eben nicht gehen müssen.
Ja, die PDC hat ja schon immer Durchhaltevermögen belohnt und auch hier jetzt mit dieser neuen Situation umzugehen und das alles ins Kleinste und nochmal aufzuteilen mit 650 Mann, die auch irgendwo unterzubringen, um das vorher auszusieben, um die Qualität dann auch irgendwo zu finden, gehen sie immer wieder neue Wege. Ich bin absolut bei Kevin, wir müssen der Jugend so viel Raum geben, wie es geht, wir müssen den Tourcard-Holder die Unterstützung geben, die da ist, aber auch die neuen Leute dürften nicht irgendwie eine extra Runde nach der anderen drehen und sich da völlig verausgaben, über 3, 4, 5 Tage lang, bevor sie überhaupt eine Chance haben, wirklich an diese Töpfe ranzumarschieren, sich da durchtanken, dann hast du einen schlechten Moment und deine ganze Q-School geht über den Haufen. Also das ist schon eine schwierige Situation für die Neuankömmlinge und eine wirklich gute Situation für die jetzt aktuell ihre Karte verloren haben, genau wie Kevin das eingeordnet hat. Ob das nun alles fair ist oder nicht fair ist, da haben wir ja eigentlich das ganze Jahr x Punkte, die wir durchdiskutieren könnten oder auch nicht durchdiskutieren könnten, weil bei uns vier Leuten haben wir jetzt schon 3 verschiedene Meinungen. Ja? Jeder hat da so ein bisschen, damit gehe ich konform, das passt mir nicht. Das ist in Ordnung, das passt mir nicht. Also von daher ist das für alle irgendwie
Everybody's Darling sein, da war die PDC noch nie für bekannt. Die geben ihre Regeln vor, was sie denken für ihre Sicht aus, da haben wir die meiste Qualität, da haben wir das ausgesiebt, was uns am meisten bringt, um das Produkt da weiterhin performen zu können. Und wie du da nun am Ende hinkommst, ist mir eigentlich als Veranstalter völlig Latte. Also deswegen mache ich hier noch so zwei Stages und all die Geschichten finde ich ein bisschen overdosed. Ich denke auch, die hätten alle in einen Topf, alle greifen an und nach 9 Tagen ist die Wiese gemäht, fertig, aus. Du fliegst raus, du fährst nach Hause. Schluss. Hätten sie auch so drehen können und statt eine Chance, zweite, dritte, vierte, okay, erste Staffel geschafft, nochmal, ein, zwei, dritte Chance, okay, ging in die Hose, um 3 Punkte habe ich diese blöde Tourcard nicht, habe mich aber 9 Tage lang quasi dafür verausgabt. Also es ist völlig klar, beide Seiten sind, irgendwo gibt es nachteilige Punkte, irgendwo gibt es Vorteilpunkte, also das ist mir auch ein bisschen zu müßig, das alles immer in Frage zu stellen. Wir müssen froh sein, dass überhaupt noch irgendwas funktioniert bei den Jungs, dass da immer wieder irgendwie sie sich alle hinsetzen und es schaffen, das Geld doch so weit zusammenzuhalten, um die Jungs auch bezahlen zu können, die denen ihren Produkt halt darstellt, dass die Spieler in die Geldränge kommen, damit sie nicht loslaufen und irgendwie vom Sport weglaufen. Also ob das alles immer fair ist oder nicht, sei dahingestellt. Da ist jeder, vor allen Dingen gerade wenn du als Spieler auf deine nächste Chance wartest, ist das hier dieses Jahr die schwierigste und umständlichste Q-School aller Zeiten.
Das ist die Frage, ob man sagen kann, am Ende wird sich hier mehr Qualität durchsetzen als in den Jahren davor? Fragezeichen.
Richtig. Richtig.
Ja. Aber am Ende kommst du ja trotzdem nur auf Stage 2 an. Du kannst ja in Stage 1 Grütze spielen und irgendwie dich gerade so über die Order of Merit da durchboxen. Da kommst du als, keine Ahnung, 90. oder so rein, gerade so. Und dann hast du einen guten Tag in Stage 2 und dann bist du auch dabei. Ne? Also so gesehen ist das auch wieder möglich. Also ja, es ist trotzdem sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal ein bisschen nochmal auf die Teilnehmer schauen, wollen wir natürlich auch
Listen
machen.
Gemacht.
Ja, wir haben Riesenlisten an Spielern vor allen Dingen. Insgesamt werden ja 29 Tourcards vergeben, verteilt natürlich auf die European Q-School in Niedernhausen und die UK Q-School in, wo ist der, Milton Keynes natürlich, ja.
Natürlich.
Natürlich.
Das ist doch alles, da ist doch alles aktuell. Da
Snooker
läuft doch,
auch, habe ich gehört.
Snooker auch.
UK. Das German Open, die waren jetzt in Milton Keynes, das war echt das Geilste im Snooker. Okay.
UK Open auch dann nach Milton Keynes verlegt worden. Ja, Place to be aktuell. Vor ein paar Wochen war es doch Coventry, jetzt ist es Milton Keynes. Davon abgesehen, 29 Tourcards verteilt natürlich wieder anteilig an den Teilnehmerzahlen. Das heißt, in UK werden wir wieder ein paar mehr haben. Und wie gesagt, diese Aufteilung in Stage 1 und 1A und 1B in jeweiligen Orten. Und gucken wir mal, jetzt ist ja die European Q-School ein bisschen interessanter aus deutscher Sicht, machen wir uns nichts vor, mal rein genauer in die Gruppen. Gruppe 1a finde ich, Kevin Barth ist ein bisschen besser besetzt, in Anführungsstrichen, da haben schon einige große Namen reingeguckt, Nico Kurz ist mit dabei, Michael Unterbuchner aus deutscher Sicht, Franz Rötsch ist mit dabei, dann Michael Rastowitz aus österreichischer Sicht, Richard Weenstra und natürlich auch Raymond van Barneveld.
Ja, die Gruppe ist ein bisschen stärker. Ich finde es jetzt auch sehr interessant, die beiden Kevins, also meine Einschätzung. Und dann gibt es ja auch einige deutschen Spieler, die mir jetzt vielleicht nichts sagen, wo dann Kevin Münch hingehen kann und sagen kann, Mensch, auf die und die sollte der aber mal schauen. Also wenn ich jetzt so ein bisschen hier meine Liste, weil ich mich hier aufgeschrieben habe, sehe, dann sehe ich aus der 1A zum Beispiel Adam Gavlas, wo ich sage, den habe ich auf dem Zettel. Dann sehe ich einen Kai Gotthard, den ich auf dem Zettel habe. Dann sehe ich aber auch einen Patrick Kovac, den jungen Ungar, den ich auf dem Zettel habe. Was habe ich noch? Nico Kurz habe ich auch auf dem Zettel. Franz Rötsch habe ich auf dem Zettel. Aber zum Beispiel auch Raymond van Barneveld oder Kenny Nayens habe ich mir aufgeschrieben. Und Danny Oldekalter, oder wie man den...
Oldekalter.
Old Carter, wie man ihn auch immer ausspricht.
Der Alte.
Das ist so das, was ich mir... Ach so, Richard Feenstra habe ich hier auch noch stehen. Also das relativ bekannte Namen. Gut, Franz Rötsch, vielleicht jetzt überraschend, aber der hat mir bei dem, was er bislang bei der European Tour zum Beispiel gespielt hat, hat er mir gut gefallen. Das sind so die Namen, die mir jetzt so bei der ersten Stage einfallen. Ich weiß nicht... mit Sicherheit werden da auch wieder ein paar andere überraschen. Und aus Deutschland kenne ich natürlich, weiß Gott, nicht alle, die sich da jetzt letztendlich angemeldet haben.
Franz Rötsch finde ich jetzt gar nicht so überraschend. Der war letztes Jahr schon der beste Deutsche in der Rangliste bei der Q-School. Mhm. Also ich habe gegen ihn am ersten Tag, glaube ich, im Achtelfinale verloren. Und der hat noch zwei gute Tage gespielt. Der war, glaube ich, auf 14, 15 oder so. Ich war kurz dahinter, das weiß ich noch. Also der war... Und dann die European Tour, die er gespielt hat, auch gerade mit, ich glaube, Risa war das, wo er so gut aufgetrumpft hat.
War mega, ja.
Ja, also muss man sagen, der, also für mich ist jetzt im Franz Rötsch keine Überraschung, dass du den auf dem Zettel stehen hast.
Mhm. Finde ich auch nicht. Also ich finde auch, der hat gute Chancen.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, wo sie Matt Campbell einsortieren, weil der ja ursprünglich in England gespielt hätte.
Ja, und wohl, jetzt... ja. Scheint wohl, er hat geschrieben, er auf Twitter, er fliegt nach Deutschland, heißt, er wird... ja, und das wird auch ein heißer Kandidat sein.
Absolut. Ich habe halt bei B habe ich deutlich weniger Namen auf dem Zettel. Da steht bei mir nur Ronny Heibrecht immer noch, weil ich so denke, der hat letztes Jahr sich auch für mehrere European Tours qualifiziert und ich glaube, dass er immer noch die Qualität hat. Ja, dass bei mir ein Soran Lerchbacher auf der Liste steht, wird wahrscheinlich niemanden wundern. Und das ist... Also von Tag 2, von Stage 1b sind das die ich da stehen habe.
Dragutin also nicht auch in Stage 1b?
Ja. Das kann natürlich sein, aber ich, also vielleicht habe ich, also bei mir, ich überlege mir dann halt auch immer, was würde zum Beispiel passieren, wenn Dragutin Horvat die Karte holen würde?
Es ist halt, der dann würde immer, fahren, das kann ich
würde
nicht sagen.
Würde,
der
ja?
würde fahren.
Ich habe halt so dieses Zitat im Kopf, ich bin Viertelprofi und habe jetzt auch nicht so richtig die Ambitionen.
Was willst du ohne Tourkarte auch machen? Da bist du halt nur ein Viertelprofi.
Ja, jetzt, klar, kann, also...
Das willst du von Soran auch wissen mit seinem Café und Dartshop jetzt.
Ich weiß, aber er hat halt, wir hatten beide bei uns im Podcast und während Dragutin sehr defensiv das formuliert hat, hat halt Soran gesagt, ich habe richtig Bock und ich hab da noch ein paar gute Jahre auch auf der Profitour in mir und also das ist halt für mich so der Kontrast.
Ja, deswegen natürlich. Ne? Dragutin ist aber auch ein Mensch, der alles ein bisschen, sagen wir mal, entspannter angeht. Er sagt dir jetzt nicht vom Kopf so, pass auf, das mache ich jetzt. Mhm. Der hat schon seine Ziele, er weiß auch, was er kann. Er weiß auch, wie er es kann. Also Dragutin ist ein genialer Zocker, braucht man nicht drüber reden. Aber Dragutin ist in seinen Aussagen sehr zurückhaltend. Mhm. Aber ich würde dir Brief und Siegel drauf schwören, kriegt er eine Tourkarte, fährt er auch.
Wen hast du denn aus Europa auf dem Zettel? Ich verlange jetzt nicht von dir, dass du
müsste ich jetzt aus dem Kopf machen.
Ich habe auch noch welche. Ich kann noch welche nennen, dann kannst du vielleicht sagen, wie du die einschätzt. Ich habe noch aus deutscher Sicht noch Lukas Wenig in Stage 1a.
Ja.
Ja. Dann habe ich noch aus belgischer Sicht in Stage 1a Mario van den Bochrade. Finde ich auch noch sehr interessant.
Oh, Mario van den Bochrade ist ein sehr interessanter Charakter. Also bei der BDO sehr gut gewesen, muss man sagen.
Ja.
Bei der PDC noch nicht so angekommen zwischendurch auf der European Tour, habe ich das Gefühl. Ist aber einer der Kandidaten, der auch mal auf sich rauskommen kann.
Ich warte immer noch auf Gerd de Vos, muss ich
verstehen. Oh ja. Gerd de Vos, da werden wir, glaube ich, noch lange warten. Ja, sorry, aber den siehst du und hörst du nirgendwo mehr.
Ja, aber ist
auf der Liste.
und deswegen.
Ja, aber ich habe ihn letztes Jahr stand er auch auf der Liste. Ich habe ihn auch nicht wahrgenommen.
Okay, okay.
Was ist denn mit John Partmanner?
Ja, der steht in England drauf, Shorty. Wir reden doch über Europa gerade.
Ja, ach so, okay.
John Partmanner, machen wir gleich noch. Okay. gut. Aber gut, dass du dich noch meldest, Shorty. Nicht, dass wir dich hier irgendwie hier raus.
Ich bin ja auch ein begeisterter Podcast-Hörer, ne?
Deswegen, also haben wir noch, Marcel Scorpion wird ja auch spielen, wird wahrscheinlich nicht reichen, vielleicht überrascht er uns auch, aber er nimmt das ja sehr, sehr ernst, ist ja sehr hinter und ich will das auch.
Ich stehe mit ihm ja in regen Kontakt.
Ja.
Also ich kann dir sagen, einige werden überrascht sein.
Über ihn jetzt, über seine Leistung, glaubst du, der hat eine gute Chance?
Leistung.
Ja.
Also ich sage jetzt nicht, dass er eine Tourcard holt. Nein, sage ich nicht. Aber ich sage, einige werden gucken, was er doch spielen kann.
Er geht Florian Hempel, Fragezeichen.
Wenn wir gerade, ja, Florian ist mal hü mal hot, ne? Also Florian spielt zwischendurch richtig genial, spielt dann brutal über seine 100er Averages und dann wie letztes Jahr Q-School
kommt er nicht über 70 hinaus. Also ich weiß nicht, wie ich Florian immer einschätzen soll. Mal spielt er bombastisch und mal denkst du dir, ui, was ist denn jetzt passiert?
Es ist großartig, dass wir hier jemanden dabei haben, der diesmal nicht dabei ist, aber einfach sehr, sehr drin ist in der Szene dann irgendwie auch. Ich habe natürlich, sollte man auch jedes Jahr Rusty Rodriguez nochmal auf dem Zettel haben, der ja jetzt inzwischen 20 ist, wo ich auch sehr gespannt bin. Ne?
Ist er nicht gerade sogar beim Bund? War da nicht irgendwas?
Der war beim Bundesheer und hat danach direkt Flug zur Challenge Tour oder was, das war mal wieder richtig schön verpasst. Ja. Das war wieder so ein Rusty, wie ich ihn auch kenne. Ja. Ja, ist halt die Frage, wenn das ist so jemand, wo ich sage, der muss es über einen Tagessieg machen, weil ansonsten ist er mir zu unkonstant. Und das glaube ich auch bei Barney. Weil bei Barney, wenn da der erste Tag schief geht, der zweite Tag schief geht, dann geht der Kopf runter. Der kann mir erzählen, was er will. Ich bin jetzt eine andere Person. Das muss er dann im Wettkampfmodus erstmal zeigen. Also Barney braucht, wenn wir über die Haupt-Q-School reden, einen Tagessieg an den ersten beiden Tagen.
Sagen wir es mal so, das wird bei vielen der Fall sein, dass sie einfach einen Tagessieg über den Tag brauchen. Also,
wer ist denn für dich jemand, wo du sagst, der...
Konntest du über konstant, über die Rangliste? Nico Kurz. Ist für mich einer der Kandidaten, der konstant über die Rangliste auf jeden Fall durchgehen kann. Nur Unterbuchner, wenn er 4 gute Tage erwischt, auch.
Was ist mit dem passiert? Was ist das war auch bei der Super League nicht der Michael Unterbuchner?
Das kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Also ich kenne Michi, ich rede mit Michi, aber so guten Kontakt habe ich mit Michi jetzt auch nicht, dass ich dir sagen kann, was jetzt gerade bei ihm los ist.
Weil so richtig sharp, dass er bei mir irgendwie rot markiert ist, habe ich jetzt tatsächlich gar nicht, weil er einfach letztes Jahr deutlich unkonstanter war, als ich ihn von seinen starken Zeiten bei der BDO dann in Erinnerung hatte.
Ja, ist ja auch ein bisschen was anderes, ne? Also dieses BDO-PDC-Geschichte, da musst du dich vielleicht auch erstmal reinarbeiten. Vielleicht kommt das bei Michi jetzt. Man wird sehen. Also ich sag dir ganz ehrlich, es ist ein neues Jahr, neues Glück. Du kannst jetzt Statistiken rausholen, wie du willst.
Mache ich ja so gerne.
Ja, genau. Und aber die Q-School ist jedes Jahr ein neues Brett. Ja. Da hast du jedes Jahr Leute auf einmal. Letztes Jahr ein Daniel Larsson. Ich habe, glaube ich, 2-mal gegen Daniel gespielt, 2-mal gewonnen. Er gewinnt aber die Tourcard. Er gewinnt aber, ja genau.
Er gewinnt aber die Tourcard. Immer wieder. Das ist einfach, vier Matchstarts hat Soran gegen Harald vergeben, deswegen, wahrscheinlich deswegen, genauso Steffen Siebmann bin ich auch nach wie vor jemand, der das noch nicht ganz, wie hieß er?
Da kannst du drüber diskutieren, wie du willst, das kannst du jetzt UK-Quali bei der UK machen,
ja,
das kannst du Deutscher machen, du wirst definitiv in den letzten Tagen, wirst du Leute, die Tourcard holen sehen, mit denen du nicht rechnest. Mhm. Ist einfach Fakt.
Was trauen wir denn bei denjenigen in Europa, die nicht in die Vorquali müssen?
Stimmt.
Was trauen wir denn Martin Schindler zu zum Beispiel?
Also das ist auch so, so ein Kandidat ist Martin für mich, der an einem guten Tag alles rocken kann da. Martin an einem guten Tag ist sehr konstant und auch sehr gefährlich. Das sieht man zwischendurch auf der Pro Tour, hat man das zwischendurch mal gesehen, wenn er einen wirklich guten Tag hat, dann geht es auch weit. Aber er muss diesen Tag auch erwischen.
Genauso ähnlich wie mit Roby John. Also ja. Das war letztes Jahr mal 102, dann wieder 83. Da bin ich auch sehr gespannt, welchen Roby John wir da sehen. Marvin, welchen Namen hattest du? Ich habe hier Jan Decker noch stehen von den Arrivierten.
Sehr gut. Christian Kist hatte ich auch noch als ehemaliger. Aber ich habe noch einen Niederländer, der jetzt noch nicht gefallen ist, den ich aber sehr gut finde und noch relativ jung. Kevin Dutz finde ich sehr interessant. Ja. Liest bei vielen irgendwie, dass der irgendwie so ein, also der hat jetzt auch schon, ist mal nachgerückt auch in der Pro Tour. Ich fand's dann echt gut. Ich fand's dann echt gut. Muss man schauen natürlich. Benito van der Paas auch noch einer, der mal eine Karte hatte.
Aber Benito ist zum Beispiel einer, der eine extreme Abwärtsspirale erlebt hat in den letzten 2 Jahren.
Einer, der auch gar nicht mehr zu hören ist, dem eine Riesenkarriere vorhergesagt worden ist, Justin van der Gau auch.
Oh ja.
Ne? Mhm. Ja. Schulterprobleme, schon ewig. Und aus deutscher Sicht hatte ich mir jetzt noch einen aufgeschrieben, Ricardo Pietreszko vielleicht, aus Stage 1A, glaube ich.
Ja, da bei Ricardo habe ich immer das Problem, ich weiß nicht, wie ernst er das dann nimmt. Ich meine, wir haben es ja jetzt zweimal bei der Super League gesehen, er war zweimal qualifiziert und ist zweimal nach zwei Spieltagen rausgegangen. Also deswegen, Ricardo, habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn er sie dann holt, dass er sie nicht wahrnimmt.
Ja.
Ja, wir werden auf jeden Fall mal sehen, ist ja eine Riesenliste, aber trotzdem, wenn wir jetzt die Europa Q-School abschließen, würde ich gerne trotzdem von jedem vielleicht zwei fixe Namen hören und ein Deutscher soll dabei sein. Also ihr könnt gerne noch andere Namen nennen, aber Shorty, wenn du jetzt sagst, einen Deutschen haben wir eigentlich in den letzten Jahren immer durchbekommen. Wenn du jetzt sagen müsstest, von denen, die wir hier jetzt am Start haben, welcher Deutsche wäre das?
Nico Kurz.
Ja.
Ja, Nico Kurz.
Und John Part!
Aus der European, du Nase.
Sei doch nicht so.
John Part!
John Part hat keinen Sponsor mehr.
Ja, Unicorn hat er gestern verloren. Ja, das ist, jetzt habe ich ein Problem, weil da muss ich ja Kurz und Lerchbacher sagen. aber ich möchte eigentlich Matt Campbell auch nennen.
Den hätte ich jetzt genommen zum Beispiel. Ich hätte jetzt gesagt Nico Kurz und Matt Campbell.
Ich sag Franz Rötsch. weil ich nicht auch noch Kurz glaube ich auch dann, dass er eine gute Chance hat, aber Campbell ist schon ein guter Name. Und ich sag auch, dass Barney es schafft. Ich sag auch, dass es schafft. Wenn es so eng wird wie Glenn Down vor ein paar Jahren, Hut ab, aber ja, es wird super, super spannend.
Hey, jetzt nochmal eine Frage für die Runde. Wahrscheinlich sind wir uns da auch nicht einig. Schafft es denn Barney? Marvin sagt ja, ich sag
über die,
auch,
über,
ja.
Aber nur über die, ich sag, dass er über die Liste kommt, nicht über den Tag.
Ich sag Tagessieg.
Ja, da würde ich jetzt gerne Barney in seiner Form sehen, dann könnte ich jetzt mal antworten.
Ganz genau, also, ganz dünnes Eis für mich auch gerade, wo ich denke, ich habe an dem Kerl.
Ich glaube, das Problem ist, wir kennen Barney schon zu lange.
Ja, genau, und wenn du sitzt du hier und denkst, wie kann man dem Kerl keinen Tagessieg bei der Q-School zutrauen? Das kannst du nicht sagen, Shorty, das kannst du nicht sagen. Was machst du denn jetzt? Nicht.
Ich hab's gesagt.
Ich würde mich gerne raushalten.
Ja, ganz genau. Also ich würde auch sagen, weil wir meinen, hier ist ein Tagessieg drin. Wenn nicht, ist die Rangliste doch machbar. Also ich denke, er kommt da durch.
Also eigentlich würde ich es Barney schon zutrauen. Also ich bin jetzt keiner, der Barney jetzt nichts zutrauen würde. Also der wird sein Comeback auch nicht unvorbereitet angehen.
Ja.
Gut.
England habe ich jetzt das Problem, dass ich die Liste durchblätter und an vielem einfach vorbeiblätter, weil ich so denke, ja.
Die ganzen Pappspieler, ne?
Sagen wir es ja, halt,
das so. Der die ganzen Dinge übersieht, Kevin.
Ja. Ich liebe das.
Oh, Shorty.
Ja, flach.
Ich habe es nicht verstanden, akustisch.
Alter, flacher geht es nicht, Kevin.
Er hat gesagt, du übersiehst so gerne
Dinge. Ah, passt, okay.
Klassiker.
Ja, auch hier würde ich gerne Soran Lerchbacher sagen, aber kann es natürlich nicht. Nein, alles gut. Ich bin über James Richardson gestolpert, wo ich so dachte, das ist so jemand, mal rein, mal raus, bitte nicht irgendwie.
Also ich würde da jetzt ganz einfach sagen, also UK Q-School, sage ich dir ganz ehrlich, kannst du dich nur überraschen lassen.
Danny Baggish möchte ich sagen.
Ja.
Baggish, ja. Danny Baggish auf jeden Fall, also auf jeden Fall ein guter Kandidat, aber auch so eine Sache. Du weißt nicht bei den Engländern, was da wirklich los ist. Also wir kennen da so viele Namen nicht, die wirklich gut sind. Und das ist so eine Q-School, wo ich sage jedes Jahr, ich gucke mir die Liste erst gar nicht an, weil es werden eh andere Leute in die Q-School also da durchkommen, als man denkt.
Ich möchte die Theorie aufstellen, dass drei Nordamerikaner durchkommen. Matt Campbell da drüben in Niedernhausen und in Dings Milton Keynes, Baggish und Danny Lauby Jr.
Bei Danny Lauby Jr., den kenne ich zum Beispiel vom EDA, da bin ich mir gar nicht so sicher. Bei Danny Lauby Jr., was?
Ich fand den wirklich gut.
Der ist auch gut. Danny Lauby Jr. ist gut. Mhm. Ist aber auch ein Typ, den du schnell aus der Ruhe bringen kannst.
Ah, okay.
Und dann ist genau,
er ist quasi in dem Sinn genau den Falschen getroffen mit diesem Tonversprecher da, mit dem Tonmann. Der hat das Spiel bei Danny Lauby, war das ja genau das, ne?
Genau.
Das war ja genau der Moment. Und da meinst du, das hat ihn so weit dann wirklich verunsichert, dass er das ganze Ding nicht mehr zu Ende zocken konnte, weil er so schnell draußen war aus seiner Comfortzone durch den Tonverhaspler?
Ja.
Okay. Danny Lobby Jr. ist wirklich jemand, der, ich habe selber gegen ihn in Amerika gespielt vor 2 Jahren. Ich habe mir die Streams Nordamerika angeguckt, von den Turnieren und auch von den EDA-Turnieren, die spielen. Da ist Danny Lobby Jr. ja auch mit bei den Amis. Und man muss wirklich sagen, er ist gut, er ist sehr gut. Sieht aber, wenn er gegen jemanden spielt, der erfahren ist und der so, sagen wir mal, seine Kiste auspackt, so ein bisschen in die Mindgames geht, siehst du Danny Lobby Jr., was vielleicht auch seinem Wurfstil, diesen extrem schnellen Wurfstil geschuldet ist, siehst du den ein bisschen strugglen.
Puh. Ja, ich hätte noch jetzt, ich hätte eigentlich gesagt, it's all about Fallon Sherrock. Also die wollen.
Hey, nein. Aber ich mag Fallon, aber ich glaube, dass Fallon das nicht schaffen.
Ich glaube, dass das echt, echt viel verlangt ist. Ich glaube, dass das echt viel
verlangt ist.
Weil,
klar.
Weil Kevin Münch das gerade nochmal wunderbar gesagt hat, Leute, wir haben null Plan, was da für County-Spieler rumhängen, ja, was da für Leute, die aus dem Stand ein 110er, 115er spielen könnten und das als normal betiteln und endlich mal ein Give it a go dieses Jahr machen. Also von daher haben wir noch die Auflösung der BDO, was da noch alles reinschneit, neue Chancen sich ermöglichen will. Also ich finde, diese englische Nummer zu bewerten oder da ein paar Namen rauszuhauen, das ist genauso ein guter Tipp wie jeder andere mit dem Lobby, mit dem Baggish, mit dem Campbell. Also von daher, diese 4 Tage oder auch 9 Tage am Ende, wenn wir alles zusammenfegen, werden das echt entscheiden. Das ist
deswegen sage ich ja, da muss man sich jetzt einfach überraschen lassen. Da können wir jetzt stundenlang drüber philosophieren, klar, aber es wird nichts bringen.
Aber die PDC wird trotzdem gerne sehen, wenn Sherrock die Karte gewinnt. Das
ja, klar.
Können wir auf jeden Fall festhalten.
Aber die Chance ist sehr gering, sagen wir es mal so.
Ich glaube, sie muss es dann auch über einen Tagessieg machen.
Ja, und das, nee, ja, die muss ja nur ins Finale kommen in England. Aber
stimmt, du musst ja, völlig richtig. Natürlich, wenn man für alle Nostalgiker wollte.
Obwohl, haben die das nicht geändert? Ich bin uns gerade nicht mehr sicher. Haben die das nicht kurzfristig, glaube ich, noch geändert, oder?
Ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt nicht
überfragt. Ich meine, dass sie, glaube ich, jetzt kurzfristig auch in der UK, es kann doch auch eine Falschinfo sein, dass auch geändert haben, dass nur der Tagessieger weiterkommt und dann noch mehr über die Liste geht. Aber
ja, das können ist auch, aber auch völlig egal.
Für die Nostalgiker kann man natürlich noch John Part, Kevin Painter.
John Part!
Gibt es das als Handy-Klingelton? Und Wayne Warren habe ich auch noch gesehen. Das sind so die bekanntesten, die ich jetzt ansonsten glaube ich. Was haben wir noch
Scott
gehabt?
Mitchell.
Scott Mitchell, Jim Williams.
Wayne Warren.
Ja, aber das ist ja jetzt so eine Sache, die kannst du jetzt alle nennen, aber.
Klar. Ich wollte nur ein paar nochmal, damit die Leute, es hat ja nicht jeder auf daten.de die Liste angeguckt. Ne?
Es ist, du kannst auch random einen picken und einfach sagen, der ist es. Den habe ich damals schon im Pub gesehen in England.
Jason Lowe zum Beispiel hätte letztes Jahr auch keinen Arsch gesagt wahrscheinlich, wenn ich das mal jetzt so ausdrücken darf.
Ja. So ist das.
Ja, dann lass uns gleich über Kevin reden. Hä? Jetzt sind wir ja schon
echt deep hier. Wir sind schon über 1 Stunde und machen jetzt eine ganz, ganz kurze Werbung und dann hören wir uns mit dem letzten Block wieder, in dem es dann um Kevin Münch geht.
Sprich mir nach, Freddy. Magenta TV ist die Plattform. Magenta TV ist die Plattform. Für Live-Fernsehen? Für Live-Fernsehen. Du musst sie umarmen mit deiner Stimme. Okay. Für Film und Serien in der Megathek. Und für die Streaming-Anbieter.
Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot TV Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom.
Ja, wir sind wieder zurück mit dem letzten Block. Q-School haben wir jetzt auch noch abgehakt. Und dann kommen wir zu unserem Gast, in dem wir jetzt noch ein bisschen die Karriere durchleuchten. Was ist passiert? Was soll noch passieren? Da geht es jetzt drum in diesem letzten Block von der heutigen Shortleg-Ausgabe. Jo. Kevin, wir starten direkt mal rein. Du warst ja begnadeter Jugendspieler. Ich denke, das muss man einfach so sagen. Wurdest lange Zeit als das Talent in Deutschland auch bezeichnet. War da irgendwie früher schon zu merken, auch der Druck, hast du früher schon Druck gemerkt, dass die Leute sagen, ja, der Münch, der ist echt gut, der kann was werden?
Oh, also in der Jugend eher nicht. Also in der Jugend, ich habe mich ja hauptsächlich auf Jugend konzentriert. Ich habe ja gar nicht so viele Erwachsenenturniere gespielt, die habe ich erst so mit 17 angefangen. In der Jugend eher nicht. Hinterher, als ich so 18 war, dann fing es so an, so gerade aus so meinen Reihen. Ich habe ja damals mit 15, 16 schon jedes NRW-Turnier gewonnen bei den Herren. Und dann fing es an, ja, warum gewinnst du denn keine DDV-Turniere, wenn du die Herren schon nicht gewinnst? Und es hat echt eine Zeit gebraucht, mich da wirklich reinzufinden. Also ich bin oft und viel an so, kann ich jetzt sagen, an so Leuten wie Shorty, André, bin ich oft gescheitert. Und ich habe da echt eine ganze Zeit lang gebraucht, mich da reinzufuchsen. Und habe es dann irgendwann geschafft, habe es gepackt. Und fand mich dann auch relativ gut bei den Herren. Aber es ist halt wirklich so, dass ich, sagen wir mal, einen kleinen Druck gekriegt habe schon in der Jugend mit diesem Übergang zu den Herren. Weißt du, dieses, du spielst hier 91er Average nach dem anderen, das reicht doch locker für so ein DDV-Turnier. Warum gewinnst du das denn nicht? Ja, das ist eine Sache, wo ich sag mal so, wo ich viel Druck erfahren habe. Aber wo ich auch nicht traurig drüber bin, weil das sind so Sachen, die haben mich auch teilweise gepusht. Weil die Leute mir das auch zugetraut haben. Weißt du, die erwarten zwar von dir, dass du es gewinnst, aber die pushen dich auch damit so ein bisschen. Du kriegst so einen kleinen Tritt in deinen Arsch, wo du dann denkst, so, weißt du was, ich zeig euch das noch, Alter. Ich krieg euch irgendwann. Und das ist halt so eine Sache, die sich mein ganzes Leben lang durchgezogen hat.
Wäre es denn zu früh gekommen, wenn du 2000, du hast mitgespielt bei dem ersten WM-Qualifikationsturnier, bei der, bevor, also hier, GDC war das noch, Meet the Power, Geiselwind, glaube ich, habe ich gesehen, letzte 32 bist du gewesen. Wäre das zu früh gekommen, wenn du dich mit damals 18 Jahren für die WM qualifiziert hättest?
Definitiv ja. Also ich muss sagen, das wäre für mich zu früh gewesen. Ich meine, da waren zu dieser Zeitpunkt gab es noch ganz andere in Deutschland und ich bin da hingefahren, weil die mir gesagt haben, Kevin, probier's einfach aus, mach. Guck, wie weit du kommst, spiel einfach dein Spiel. Habe ich gemacht. So, ich war jetzt auch nicht traurig drum, dass ich letzte 32 verloren habe. Wie man sieht, ist danach noch einiges passiert und ich bin eigentlich froh, wie es gelaufen ist. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, die Chance hätte ich nutzen müssen, die Chance hätte ich nutzen müssen, die Chance. Klar sind da so ein paar Sachen, wo du denkst, ja, das wäre vielleicht so. Aber ich, nachhinein bin ich jetzt nicht traurig drüber, wie das alles gelaufen ist.
Ja, dann mach einfach weiter, denke ich mal, mit deiner Karriere 2012. Dann ist es ja auch schon 9 Jahre her, man glaubt es kaum.
Nio.
Warst du bei der PDC-WM dabei, damals die Vorrunde gewonnen und dann gegen Dennis Ovens. Ich habe das noch im Kopf, das war einer meiner ersten Weltmeisterschaften, die ich auch verfolgt habe, quasi als Fan damals noch. Da hast du ja gewonnen, weil dein Gegner, Ovens, hat sich ja einen Nerv eingeklemmt und hat es dann aufgegeben. Das war ja, hast du da noch Erinnerungen dran an diese WM?
Ich habe da sehr gute Erinnerungen dran, weil sich Dennis Ovens vorher noch 4 Stunden eingeworfen hat und ich die Welt nicht verstanden habe.
Okay.
Also für mich war es eine sehr kuriose Situation. Ich hatte ja dieses Vorrundenspiel, damals war es ja noch mit Vorrunde und dann am gleichen Tag muss es abends nochmal spielen. Ich habe ja gegen Li Shunpeng gespielt, aus Malaysia. Das hatte ich gewonnen. Da musste ich mich ja vorbereiten auf das Spiel gegen Dennis Owens, weil das war ja das letzte dann am Abend. Und er hat sich eingeworfen und eingeworfen und eingeworfen. Und ich habe nie was gesehen, also... Für mich hat sich Dennis Owens bewegt, wie sich ein Dennis Owens halt bewegt. Und nicht so schnell, aber er bewegt sich. Und
entschuldigt, dass er so spielen kann, aber manchmal treffe ich den Tonbutton nicht, weil ich voll einen abkringel. Er bewegt sich halt.
Nicht so schnell, aber er bewegt sich.
Voll geil, Cam.
Und auf jeden Fall, ich habe dann das erste Set gewonnen. Sehr klar.
98er Average.
Ja, da kommt der kleine Ösi. und habe dann, stand dann auf der Bühne und habe mich weiter warm gespielt, weil ich dachte so, jetzt weißt du, jetzt bist du richtig heiß. Alter. Du spielst richtig gut, fühlst dich gut, mach weiter. Und dann kam John McDonald zu mir auf der Bühne und sagte, Kevin, komm mal her. Sag ich, was ist denn jetzt? Ja, du hast gewonnen, sage ich. Ja, das erste Set, ich weiß. Nein, du hast das ganze Spiel gewonnen, sage ich. Wie, ich habe das ganze Spiel gewonnen? Ja, er hat aufgegeben, hat Rückenschmerzen, du hast gewonnen. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, so darüber aufgeregt, dass ich dieses Spiel geschenkt gekriegt habe, weil du jetzt ewig in der Geschichte drin stehst, als derjenige, der gegen Dennis Owens nur gewonnen hat, weil er aufgegeben hat. Ich hätte ihn lieber verdroschen.
ganz langsam.
Ja. Recht offen und ehrlich, also ich hätte dieses Spiel auch lieber gegen ihn zu Ende gespielt. Auch wenn er dann hinterher gesagt hätte, pass auf, du hast gewonnen, weil ich Schmerzen habe. Ich hätte es lieber trotzdem zu Ende gespielt. So.
Ja.
Das sind meine Erinnerungen zu diesem Spiel.
Und danach ging es nicht, also du hast die European Tour zwar gespielt, aber es ging nicht irgendwie nach England oder irgendwie sowas.
Ich habe sogar nach der WM die ersten Pro-Touren in Spanien mitgespielt.
Ach ja, genau.
Da bin ich noch mit hingeflogen, das weiß ich noch. Da habe ich in letzte 32 gegen Ross Smith verloren. Und einmal, ich glaube, erste Runde, zweite Runde gegen Peter Wright.
Oha, den damals aber noch nicht so viele auf der Rechnung hatten.
Richtig,
den damals. Aber die Frage ist natürlich, erste WM gespielt, ein bisschen gemerkt, okay, da geht was, ein richtig gutes 2011 gespielt, dann hast du dich, glaube ich, auch 2012 für 4 von 5 dieser European Tour Turniere qualifiziert. Wieso ist da nie der Versuch gekommen, den Schritt zu gehen und zu versuchen, dann wirklich Profi zu werden?
Das war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht so. Also ich hab die European Tour Turniere gespielt, aber hab dann irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, Kevin, das geht nicht, du musst erstmal deine Ausbildung machen. Also ich habe dann meine Ausbildung gemacht und habe während der Ausbildung relativ wenig European Tour gespielt und bin eigentlich nirgendwo mehr aufgetaucht, war eigentlich nur noch in der Super League wirklich vertreten, sagen wir es mal so. Und dann kam irgendwie so dieser Sommer in 2017, wo ich zu meinem Cousin in die Firma gewechselt bin. Und er sagte dann irgendwann so im November zu mir, ey Kevin, weißt du was, wir haben jetzt eh Winter, ich stell dich frei, trainier und versuch zu WM zu kommen. Und dann guck mal weiter, ob ich dich weiter freistelle und dann kannst du immer noch arbeiten, wenn es nicht funktioniert.
Gesagt, getan. Super League, gutes Stichwort. Der Halbfinalfluch war ja irgendwie
allgegenwärtig.
Ja, wie hast du den in dieses, weil du bist freigestellt worden und dann hast du diese Super League im November 2017 gewonnen und hast diesen in Anführungsstrichen Fluch gebrochen. Wie hast du es geschafft?
Eigentlich ganz einfach. Ich habe das gemacht, was ich jahrelang vorher nicht mehr getan habe. Ich habe mich hingestellt und trainiert wie ein Bulle. Also ich habe wirklich Training so, ja, zwischendurch mal, wenn ich mal Bock habe oder so. Ich war nie der Trainingsfleißigste, ist einfach so. Ich habe in meiner Jugend viel trainiert, dann bei den Herren nicht mehr so viel und dann, wo ich arbeiten war, erst fast gar nicht mehr. Ich bin nur noch dann meine Turniere gefahren und das war's. Und als er mich freigestellt hatte, so, ja, jetzt hast du Zeit. Jetzt hast du den ganzen Tag Zeit. Und dann habe ich das fast so gemacht wie früher in meiner Jugend, weißt du? So, aus der Schule kommt Turnister in der Ecke, 8 Stunden ans Board und Attacke. und genau das Gleiche habe ich da auch wieder gemacht. Ich bin aufgestanden, habe mir einen Trainingsplan fertig gemacht, habe 4-5 Stunden trainiert, habe was gegessen, habe nochmal 2-3 Stunden trainiert. Ja.
Und so sah dann auch die WM-Vorbereitung wahrscheinlich danach aus.
Ja, die war dann ein bisschen gespickter, weil auf einmal viele Interviews und sowas kamen. Und,
ich kann mich erinnern, ja. Wir haben uns in Essen, ja, glaube ich, getroffen. Ja.
Nee, in Herne.
Oh, wir haben uns sogar in Herne getroffen.
Herne Café del Sol.
Oh. War das Schleichwerbung? Ich weiß
es nicht. Neuer Sponsor incoming.
Ja. Sehr gut. und deswegen muss ich sagen, ich bin froh, wie es gelaufen ist. Also zu dem Zeitpunkt gab es für mich nichts Besseres, was hätte passieren können.
Und dann haben ja dann nach diesem WM-Abend mit diesen Siegen, haben ja dann plötzlich einige Leute über dich gesprochen, weil du da gerade gegen Adrian Lewis das auf die Bühne gebracht hast, wo viele wussten, genau das kannst du und du hast es hingekriegt. Welche Erinnerungen hast du daran noch? Ich meine, das Zitat, ich bin fertig wie so und so viel Brote, das habe ich, glaube ich, auch noch im Kopf.
Ja, ich auch. Das war herrlich.
Ich hatte damals den jetzigen Manager von Mensur an meiner Seite, Mick. Und der ist mit mir dann nach England geflogen, hat für mich die ganzen drumherum geregelt und gemacht und getan. Habe mich so ein bisschen vorbereitet, mental auch auf das erste Spiel gegen, ich habe schon wieder vergessen.
Oreschkin,
ja, gegen meine russische Freund.
Ich mag den total. Also ich kenne ihn ja vom EDAT, ich mag ihn wirklich gerne. Und es ist einfach so, er hat mir wirklich viel von der Seite abgenommen. Ich konnte viel machen und hatte meine Freiheiten. Ich musste mich um nichts kümmern. Es war für mich einfach mal befreiend, ein Turnier zu spielen, wo ich mich um nichts kümmern muss. Also bin ich hoch, habe mein Spiel gegen Oreshkin gespielt, habe gut gespielt, habe gewonnen. Da habe ich mit Adrian Lewis eingeworfen. Keith Stella und Adrian Lewis stehen neben mir. Er wirft und wirft und Keith Stella wirft, zählt seine 180er, die Adrian Lewis da gerade wirft. Und ich habe daneben gestanden, habe meine iPads oder Kopfhörer oder was auch immer im Ohr und habe gespielt. Und dann kam Mick irgendwann zu mir und klopfte mir so auf die Schulter und sagte, ey Kevin, sag ich, was? Da geht heute was. Sag ich, ja warum? Weil du schon doppelt so viele 180er geworfen hast wie Adrian Lewis. Ja, sehr gut. Ist mir scheißegal. Und so kam das halt. Ich bin dann auf diese Bühne rauf, wollte eigentlich einfach nur spielen, hatte aber dann im Hinterkopf diesen Druck, so ein bisschen so dieses, ey, da geht heute was, weißt du, da geht was. Hab das erste Set dann...
Ist eine ganz sensible Nummer, ne? Also man kann das einfach nicht hören, ne? Sondern das sind dann auch Sachen, wo ein Manager auch sich ein bisschen einschleifen muss und sagen, ob ich nun direkt vor dem Spiel meinem Schützling noch sage, Alter, der ist heute nicht drauf, das läuft, da gebe ich dir doch eine fette Sicherheit mit. Und irgendwann explodiert der und du kannst dir nicht mehr wehren, weil du vom Gedankengang her auf der Siegerstraße bist und gar nicht weißt, wieso du dich verpehrst. Also ich finde, das immer ein zweischneidiges Schwert. Das war nicht unbedingt der Top-Tipp von Mick, aber diesmal ist es gut gegangen. Kann nur, denke ich, auch mal in die
Hand. Ich bin ja dann, nachdem ich das erste Set verloren habe, bin ich nach unten und dann kam Mick zu mir und sagte, pass auf, Kevin, mach dir keinen Kopf, spiel einfach dein Spiel. Er sagte, du kannst das spielen, du kannst jeden hier schlagen, wenn du dein Top-Level spielst. Spiel einfach nur deinen Stiefel runter. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Dann habe ich da oben gestanden, habe dann 2-0 zurückgelegen in den Satz und dachte mir, weißt du was, wenn du jetzt nicht anfängst zu spielen, dann brauchst du auch gar nicht mehr spielen. Und ab diesem Moment war das alles so ein bisschen befreiter bei mir. Ich war wieder lockerer, ich konnte wieder spielen, mein Trefferbild wurde wieder enger, mein Gesichtsausdruck wurde wieder aggressiver. Als ich dann gemerkt habe, so jetzt hast du diesen Punkt erreicht, wo er auch drüber nachdenkt, Alter, was ist hier los? Habe ich mir gedacht, einfach nur draufhauen. Es wird. Es funktioniert. Vor allen Dingen, weil er in der Saison eh Probleme hatte mit Rücken-OP und nicht so viel Spielerfahrung. Du kannst ihn knacken. So habe ich dann geschafft. War für mich ein Riesenerfolg, aber auch gleichzeitig ein Fluch. Wenn ich das mal jetzt so sagen darf. Mich reduziert jeder auf dieses eine Spiel. Und ich habe in meiner Karriere deutlich mehr erreicht, als ein Spiel zu gewinnen.
Ach du, es gibt Spieler, die haben bislang an einer einzigen Weltmeisterschaft teilgenommen, dort in ihrem ersten Spiel 69,5 gespielt und werden auf ein einziges Spiel gegen Michael van Gerven reduziert.
Ich weiß gar nicht, wen du meinst.
Ich weiß es auch nicht. Aber
klär uns auf, Kevin.
Und verkaufen heute bei DAZN ihre Produkte. Also letztendlich finde ich es schwierig, dich nur auf dieses eine Ding reduzieren, weil du ja auch eine WM 2012 und so weiter gespielt hast.
Aber leider wirklich so. Ich habe es ja im Sommer bei der Super League auch gesagt. Diese Interviews mit jedes Mal Kevin Münch, Adrian Lewis, sie gehen mir auf den Keks.
Ist es denn dann schwierig, jetzt über Toni Alcinas zu sprechen?
Nein, Toni Alcinas habe ich überhaupt kein Problem mit.
Das Spiel in der zweiten WM-Runde, du hast Adrian Lewis geschlagen, ich weiß noch, ich saß im Presseraum und sagte zu Wayne Mardell, der Kevin, der kann auch noch besser spielen. Und dann sagt der Wayne Mardell, ja, aber der Toni Alcinas kann auch noch besser spielen. Und dann kam dieses Spiel und ich glaube, du fängst dir im ersten Satz bei 2-2 ein 120er-Finish von Toni Alcinas und verlierst das Ding 4-1 und Shorty hatte das kommentiert bei Sport1 und ich saß dann im Raum daneben, weil ich dann das Spiel davor kommentieren durfte, das langweiligste der WM. Ich glaube, James Richardson war involviert, ist egal. Was sind deine Erinnerungen dann noch zu dem Spiel? War also, dann der Druck da, von dem dann auch Shorty in seiner Analyse danach gesprochen hat?
Definitiv. Also ich kann dir sagen, ich hatte so ein paar TV-Sender, die mich rund um die Uhr angefragt haben, kannst du ein Interview machen, die ich dann dankend abgelehnt habe und gesagt habe, nein, das können wir alles nach der WM machen, die mich aber so sehr genervt haben, dass ich selbst zu meinen damaligen Schwiegereltern gefahren bin und die mich da noch terrorisiert haben. Und irgendwann hast du so einen Druck, weißt du, du kriegst Nachrichten ohne Ende, du wirst zugebombt gerade ohne Ende. Ich habe mein Handy schon ausgemacht während der WM, aber du hast trotzdem diesen Druck, weil du ganz genau weißt, was wir gerade alles erwarten. So, die meisten in Deutschland denken sich, ja, der hat Edwin Luz geschlagen, mehrfacher Weltmeister, wird er wohl mit so einem Spanier klarkommen. Ja, aber ich kenne Alcinas aber auch schon ewig. Der hat auch schon sehr, sehr große Namen geschlagen. Ich erinnere mal an das Spiel beim World Cup mit Carlos Rodriguez damals. Mhm. Gegen die Engländer in der ersten Runde. Hat da auch kein Schwein mit gerechnet.
Und das Spiel lief dann so an dir vorbei? Oder wie?
Das Spiel, das lief wirklich an mir vorbei. Also ich habe mich gar nicht wohlgefühlt. Ehrlich, ich habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt und das lief dann halt einfach an mir vorbei. Und so hat sich dann meine ganze Karriere danach auch hingezogen. Ich habe mich einfach nicht mehr wirklich wohlgefühlt. Mir wurden immer wieder Fragen gestellt. Ey Kevin, was ist da los? Warum triffst du nicht mehr so viel? Was ist da los? Warum kommen entscheidende Situationen einfach nicht mehr? Das kann ich dir sagen, das ist genauso wie momentan bei Menso. Du hast so eine Spirale, die sich zieht, wo du Unsicherheit kriegst. Und ich hatte auf einmal extreme Panik vor Bühnen. Ich hatte nie Panik vor Bühnen. Auf einmal hatte ich eine Panik davor. Ich hatte da Angst, hochzugehen und vor dem deutschen Publikum zu versagen.
Und ich glaube, der Plan war ursprünglich gewesen, WM spielen, Q-School spielen und dann bis April 2018 zu versuchen, erstmal alles zu spielen, was geht und dann mal weiterzusehen. Wie ist dieser Plan dann weitergelaufen? Weil es
hat bei der Q-School, ja. Der Plan ist so gelaufen, also ich bin wirklich bei der Q-School, habe dann aber 2 Jahre sogar eigentlich vom Dartspielen gelebt. Hab dann ja meine Tochter bekommen, hab dann wieder angefangen zu arbeiten, weil ich gesagt habe, ich möchte für meine Tochter und so mehr Sicherheit haben, als nur über Preisgelder oder so zu leben. Und deswegen gehe ich jetzt wieder arbeiten, ganz normal, seit über einem Jahr, was mir auch gut tut, muss ich ehrlich sagen. Ich verliere ständig an Gewicht und ich werde wieder fitter. Und ja, ist halt dieses Jahr ist halt ein bisschen blöd gelaufen mit den ganzen Rückschlägen, die ich jetzt einstecken musste mit OP und hast du nicht gesehen. Aber da komme ich auch wieder raus. Deswegen nehme ich mir jetzt meine Zeit, werde nächstes Jahr wieder angreifen und ich werde euch versprechen, ihr werdet einen ganz anderen Kevin Münch erleben als in den letzten 3 Jahren.
Du warst an einem Tag der Q-School 2019, habe ich recherchiert, im Viertelfinale, am letzten, glaube ich, hast da gegen Madas Rasma 2-5 verloren. Wie nah war da die Karte für dich aus
sagen wir es mal so, Madas Rasma wird mal kein Freund mehr von mir. Also
ich da war ja ihm, was, stimmt.
Ja, ich habe mit ihm ein sehr spezielles Spiel gehabt, ich habe 2-0 geführt, war haushoch vorne und habe ihn eigentlich in Grund und Boden gespielt und dann fing er an, da so Tricks auszupacken, die nicht mehr ganz so zulässig waren, wie sie eigentlich zulässig sein sollten. Aber naja, auch darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist hinter mir, das habe ich abgehakt. Q-School kommt immer wieder. 2019 ist auch vorbei, wir haben 2021. Also da sage ich dir ganz ehrlich zu, das ist mir egal geworden.
Das ist gut, glaube ich. Also ich meine, letztendlich reden wir aber natürlich über deine Karriere und deswegen habe ich einfach nochmal nachgefragt.
Alles super. Kein Thema. Ich sag dir auch nur meine offene und ehrliche Meinung zu der Karriere.
Super, so wollen wir das haben. Also ich finde super, ich denke mal, alle finden super, dass du so offen auch da deine Gedanken mitteilst. Wenn ich jetzt aber richtig raushöre, ist schon noch im Hinterkopf, wenn ich die Chance nochmal habe, dann würdest du auch nochmal so eine Karte auch nutzen wollen.
Das heißt, wenn ich die Chance nochmal habe, ich werde mir diese Karte irgendwann holen. Das ist mein Ziel und das will ich auch nicht aufgeben.
Umso besser. Gefällt also mir noch besser.
Das ist nichts mit Chancen haben zu tun, sondern Chancen holen.
Ja, genau das ist das, weil wir eben mit unserer Sportart einen Sport haben, der kein Ablaufdatum hat. Kevin erholt sich quasi gerade bei der Arbeit, gesundet und kommt auch wieder mental in eine gute Lage und kann sich all diese Altlasten endlich abstreifen und neu angreifen. Wann auch immer das passiert, ist seine Sache, weil nur er weiß, was in ihm vorgeht. Und wenn er so offen und ehrlich hier zu uns ist, was einfach grandios ist, Kevin, ist diese Beschreibung darüber, diese Abwärtsspirale bewusst zu erleben, aber kein Hebel Hebel zu finden, das irgendwie aufzuhalten. Sich dann offensiv mit anderen Spielern zu unterhalten und deren Tricks zu erfragen und trotzdem irgendwie nicht diesen Ansatzpunkt zu finden. Und dann sich erstmal davon zurückziehen, alles andere auf sich einwirken lassen und nochmal frisch, ja, von mir aus auch 2-3 Jahre später nochmal angreifen, mit dieser Ansage, ich werde mir diese Karte holen. Nichts anderes will ich von dir hören. Super, wann auch immer du das hinbekommst, sehr, sehr gerne schaue ich mir das an, weil wir kennen uns, ich glaube, da warst du 15, wie du erwähnt hattest.
12.
14, 15, 12, also wir kennen uns jeden 3 Tage und es war immer so latent in meinem Hinterkopf. Da muss doch noch mehr gehen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, 2012 waren wir in Deutschland zu keinem Fall in der Lage, einen Sponsor oder einen Mentor oder sonst was aufzutreiben, der uns diese finanzielle Last aus dem Kreuz genommen hat. Wir wollten gerne Karriere machen, aber wir hätten das in Deutschland nie auf Reihe bringen können, weil kein Mensch mit der neuen Sportart, die 5-6 Jahre im Spartensender Sport 1 auftaucht, tonnenweise Geld in dich reindrückt und du über 25.000 Pfund damals für eine Tourkarte für ein Jahr investieren musstest. Woher sollte das Geld kommen? Du hast vorher nicht gearbeitet für 10.000 Euro im Monat und hast 100.000 Euro auf der Kante gehabt. Du hast dann irgendwann den Glücksfall gehabt, dass du freigestellt wurdest und nochmal deiner Karriere einen zweiten Kick geben wurdest und sofort warst du wieder aktiv dabei und für die WM qualifiziert, aber das muss auch alles so ineinander fassen. Dann kommt ein neues Kind, du willst mehr Sicherheit, du gehst wieder arbeiten, du machst ja alles richtig. Also von daher warte ich einfach ab und freue mich darauf, dich wieder an Bord zu alter Stärke kommen zu sehen.
Ja, da werde ich mich auch drauf freuen. So, aber jetzt muss ich euch leider was mitteilen, weil ich muss jetzt leider weg. Ich habe noch einen Termin.
Wir haben ja auch viel, wir haben auch sehr lange gebraucht heute. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das war so viel Spannendes erfahren. Und ich habe sogar noch ein paar Fragen offen, die könnten wir gegebenenfalls dann nochmal bei einem anderen Mal klären.
Ihr könnt mich gerne nochmal einladen, ich bin sehr gerne nochmal da.
Super, ja,
vielen Dank.
Das freut uns. Dann Kevin, mach's gut. So,
meine Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag an die Zuschauer und Zuhörer. Und Shorty, Kevin, Marvin, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Ebenfalls, mein Lieber, danke dir.
Mach's gut.
Ciao. Mach's gut. Tschüss.
Ciao. Ja, und wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit, noch mal ein paar Sachen zu besprechen. Also wie gesagt, ich sag mal, wir können auch ruhig eben kurz in die Analyse gehen. Super ehrlicher Kevin Münch, der hier Shorty wirklich tolle Insights gegeben hat.
Absolut. Also in die Gefühlswelt eines Dartspielers einzutauchen, das ist ja auch so ein bisschen, ich will der Welt nicht zeigen, wie es mir geht. Ja, du willst ja immer irgendwie Body Language, du willst ein starkes Mindset haben, aber wie fragil die ganze Sache ist, haben wir jetzt gesehen bei Kevin, der seit 2012 vielleicht auch latent bis 2017, 18, 19 drüber nachgedacht hat, über die verpassten Chancen, über die Dinge, über die er sich geärgert hat, aber immer noch nicht so den Beistand bekommen hat, wie er ihn hätte bekommen müssen. Dann hat es mit Mick ein bisschen funktioniert, der dann auch diesen kleinen Popar macht, aber ihn doch in die richtige Richtung gepusht hat. Ja, und dann sind diese Ansatzpunkte nicht da. Es ist keiner da, der dir diese, wie gesagt, finanzielle Last dann wegnimmt und dich weiterhin in diese Richtung treibt, wie wir es in Holland und England sehen. Also dieses Profi sein wollen und Profi sein können, sind einfach in Deutschland immer noch 2 verschiedene Schwerter. Wenn du nicht mit Vitamin B ausgerüstet bist, dich irgendwer sympathisch findet, investiert er einfach nicht in dich. Das ist in Deutschland leider immer noch so. Deswegen haben wir zwar Sponsoren oder sowas, was sich aber meistens darauf beschränkt, dass dann Dartsets gebaut werden, du ein paar Dartboards übers Jahr zur freien Verfügung für dich hast zum Zerbraten im Training und ein paar Flights deinen Namen tragen. Aber am Ende vom Tag hast du nicht mehr als 1,50 in der Tasche und damit kannst du einfach keine Tourkarte refinanzieren ohne Druck. Weil du musst an Bord performen und in die Geldringe kommen. Sonst ist das dritte Turnier vielleicht für dich finanziell gar nicht mehr darstellbar, obwohl du noch so viel Profi sein willst. Also das ist von Kevin wirklich toll und ehrlich rübergebracht. Hat Spaß gemacht.
Ja, diese Geschichten einfach von dem Hintergrund gegen Dennis Owens, was da gegen Adrian Lewis passiert ist, dass er es nicht mehr hören kann. Das sind einfach diese Dinge, weshalb das großartig ist, mit verschiedenen Gästen hier zu reden und dass die sich einfach auch sehr, sehr offen dann letztendlich irgendwie äußern. Also ich glaube, wir haben hier noch keinen erlebt, der total zugeknöpft war. Einfach die Offenheit. Ich kann mich erinnern, dass die Aussagen, die Kevin Münch nach der Niederlage gegen Tony Alcinas 2017, 18 gemacht hat,
dass da gar nichts von Druck irgendwie zu hören war. Aber mit Abstand erfährst du dann doch nochmal, was wirklich in diesen Momenten, in diesen Spielern dann letztendlich vorgegangen ist. Ich kann mich an sehr, sehr emotionale Worte von Robert Marjanovic erinnern. Jetzt dann hier auch Kevin Münch hat einiges Interessantes erzählt. Das ist einfach das Plus, was man dann mit solchen Gästen dann irgendwie auch hat.
Absolut, denke ich auch. Das freut uns sehr, dass die Spieler auch immer offen sind und auch gerne zu uns kommen und auch dann gerne uns so lange auch über den Dartsport reden, auch über das aktuelle Geschehen, über die Person selber. Das zeigt doch einfach auch, dass der Dartsport echt viel zu bieten hat. Und das hat er auch bald wieder im aktiven Dartsport der PDC, denn gestern frisch angekündigt hat die PDC bekannt gegeben, dass eine Super Series ausgetragen wird. Super Series, super geil. 3x4 Tage. Einmal in Bolton, in Milton Keynes und Niedernhausen, also analog zur Summer Series, Winter Series und Autumn Series, werden dann Players Championships ausgetragen. Keine Spring Series, schade eigentlich, dann hätten wir alle Jahreszeiten gehabt. Aber ja, das wird uns dann auch bald beschäftigen, aber natürlich erstmal der Fokus auf die Q-School. Danach werden wir uns dann auch wieder melden mit einer neuen Ausgabe. Mal schauen, wer weiterkommt. Wer der Deutscher durchkommt, vielleicht haben wir ihn dann schon auch im Podcast. Wir werden es dann sehen. Die Trivia-Frage, die ich vorbereitet hatte, ist eh kaputt gegangen, denn die war eigentlich vorgesehen und hieß, wie hieß der Vorrundengegner von Kevin Münch bei der WM 2012? Er wusste es selber noch. Er wusste es selber noch. John Barth. Vielleicht, weiß ich gar nicht, ist er dann in dem Jahr vielleicht Weltmeister geworden? Ich habe keine Ahnung.
12 Lewis gegen Lewis. Hamilton.
Ja. Guck mal, du weißt das natürlich, Kevin, auswendig.
Tut mir leid.
Ich stelle einfach, stell einfach die falschen Trivia-Fragen für dich.
Manchmal kann ich mich selber nicht leiden. Manchmal denke ich...
Ja, sehr gut. Naja, 1 Stunde 40 sind es dann jetzt geworden. Aber wisst ihr was? Gar kein Problem. Andere Podcasts sind erstens auch so lange und wenn es sich so lohnt wie heute, dann kann man gerne auch mal so lange über Dart reden. In diesem Sinne, danke Shorty für heute, war super interessant.
Ja, hat mir wirklich viel Spaß gemacht und toll, wie wir drei das irgendwie hinbekommen, da die Leuten tatsächlich eine ehrliche Meinung abzuringen, weil wir sie nicht veralbern wollen, sondern der breiten Masse zugänglich machen wollen, was eigentlich in so einem Dartspieler alles vor sich geht. Es ist einfach doch mehr als nur drei Stäbchen an die Wand ballern.
Und ich denke, der Kevin Barth, um das nochmal, den Nachnamen auch nochmal hier reinzubringen. Wir hatten heute zwei Kevins hier, die sieht das genauso.
Ja, absolut. Soll ich jetzt zum Schluss nochmal super geil sagen, wegen der Super Series? Ich weiß es nicht, aber ich hab ein gutes Gefühl, wenn ich aus so einem Podcast wie diesem rausgehe, auf jeden Fall.
Absolut. Und damit machen wir den Deckel drauf. Danke fürs Zuhören und ja, bewertet uns und hört fleißig auch die alten Folgen. Wir hatten ja wirklich auch schon tolle Gäste. Und dann hören wir uns nach der Q-School wieder, hier bei Shotleg. Macht's gut, ciao.